Ja, der vierte Tag. Der vierte Tag.
Gott sei Dank, noch immer.
Noch immer, noch immer. Noch immer. Die Wiederholungen werden immer kürzer, aber ganz kurz. Der vierte Tag beginnt einmal damit, dass Christian Rosenkreuz verschläft. Er wird es ganz spät munter. Auch sein Diener, der Junge, der ihn begleitet, also hat auch verschlafen, läuft aber dann schnell hinaus, sieht, also es haben sich schon alle im Garten versammelt, das Frühstück fällt halt aus jetzt für die zwei. Und sie laufen auch in den Garten hinaus. Sie sind um den Brunnen versammelt. Dort steht der Löwe neben dem Brunnen, der meistens wie ein steinerner Löwe aussieht, aber in Wirklichkeit beweglich ist, wie man dann auch gesehen hat. Er hält eine Tafel und auf der steht: Ich, Hermes, der Fürst, nach so vielen dem menschlichen Geschlecht zugefügten Schaden, nach göttlichem Ratschluss und mit Hilfe der Kunst zur heilsamen Arznei bereitet, fließe hier. Trinke aus mir, wer kann, wasche sich, wer will, trübe mich, wer es wagt. Trinket, Brüder, und lebet. Also es geht um die merkurialen Kräfte. Hermes hat mit den merkurialen Kräften zu tun und auch das Wasserelement hat damit zu tun. Und das ist das wichtigste Element in der Alchemie, weil das verbindet. Also das, wenn zwei Stoffe sozusagen sich verbinden sollen, dann müssen sie durch dieses flüssige Medium durchgehen, durch dieses bewegliche. Sonst bleiben sie separiert. Also der Merkur verbindet das.
Nimmt man immer Wasser in der Chemie?
Nicht immer, aber oft. Ich meine, also in der Natur zum Beispiel, das Wasser ist eines der großen Wunderdinge, die es gibt. Also nehme ich jetzt auch rein physikalisch-chemisch gesehen, ist es eine ganz, ganz außergewöhnliche Substanz, die es in der Form gibt, keine andere, weil sie so viele Ausnahmen hat. Also eine ist ja bekannt, die dichte Anomalie, das Eis auf dem Wasser schwimmt nämlich. Normal, wenn sie was verfestigt, zieht sich zusammen und sinkt daher nach unten, weil dann ist es dichter. Beim Wasser geht es bis 4 Grad, wird es immer schwerer und dann wird es wieder leichter. Das heißt, es fängt sich wieder auszudehnen, ja, genau. Und daher schwimmt das Eis auf dem Wasser, daher können tiefere Seen oder so im Grunde nicht bis zum Boden zufrieren. Kleinere natürlich schon, aber wenn er tief genug ist, das kälteste Wasser, also das Eis, jedenfalls das Feste, bleibt oben schwimmen. Also es geht erst, wenn wirklich der ganze See zugefroren ist, wenn es so kalt ist und so wenig Wasser ist, dann friert das Ganze zu. Aber das ist bei größeren Seen natürlich nicht der Fall, im Meer schon gar nicht. Also Meer friert sowieso schlechter, weil es einen höheren Salzgehalt hat, das spielt auch eine Rolle. Also das ist nur eine der Wunderdinge. Es hat aber in seiner Strukturveränderung auch bei anderen Temperaturen sehr interessante Auffälligkeiten. Zum Beispiel bei ziemlich genau 37 Grad macht die Wärmeliniekurve einen kleinen Knick. Jetzt 37 Grad hat was mit unserer Bluttemperatur zu tun. Weil jeder dieser Umwandlungs, das ist ein leichter Umwandlungspunkt, der ist nicht so drastisch wie vom Flüssig auf Fest, aber es ist immer, wenn so ein Knick irgendwo drinnen ist, zeigt es, dass eine starke Strukturveränderung passiert. Also das zeigt erstens einmal, flüssig ist nicht gleich flüssig, sondern unterhalb 37 Grad ist es anders als über 37 Grad. Weil in Wirklichkeit sind sehr viele Strukturen im Wasser drinnen noch. Das ist nicht einfach nur strukturloses Ding, sondern ist sehr stark strukturiert.
Ja, das heißt, die Informationen werden ins Wasser gebracht.
Ja, also das Wasser hat dadurch, wenn man so will, also ein Merkvermögen oder es speichert Strukturabdrücke von allem, mit denen es in Berührung kommt im Grunde. Das nimmt es mit. Und diese Strukturmuster sind unheimlich stabil. Obwohl sie das eigentlich auch nicht sein sollten. Normalerweise müssten die in Pikosekunden, das ist weniger als eine Milliardstel Sekunde, also sich wieder auflösen. Tun sie auch, nur sie regenerieren sich sofort wieder. Das ist also eine Besonderheit, vor allem beim Wasser. Und geht auch ganz gut, bei Alkohol-Wasser gemischen geht es auch. Aber es geht nicht bei allen, also es ist sehr selten. Also
die psychologische oder physiologische Lösung im Menschen ist eine Salzlösung.
Ja, ja.
Die muss ja auch eine besondere sein.
Ja, ja, genau.
Dieser Salzgehalt.
Genau.
Da ist.
Ja, 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 natürlich.
Da wirkt das dann auch desinfizierend.
Naja, ich meine, der Salzgehalt, das ist die Erinnerung ans Urmeer, wenn man so will. Ich meine, wir tragen eigentlich das Urmeer in uns und nur es hat sich verwandelt. Also wir haben das Meer verinnerlicht in unserem Körper im Grunde. Also es ist ungefähr 1%ig die Salzlösung bei uns im Blut. Im Meer schwankt es bis zu 3%, je nachdem, also vom Toten Meer rede ich jetzt nicht. Das ist ein Spezialfall, da staubt es mehr, als das noch Wasser ist. Aber, also das heißt, es ist ein relativ salzarmes Meer, das wir in uns tragen. Aber das ist unheimlich wichtig, zum Beispiel für die Nerventätigkeit. Wieder. Also Blut und Nerv spielen ja zusammen. Und für die Nerventätigkeit ist aber insgesamt wichtig auch der Salzgehalt, nämlich der Kochsalzgehalt, also um es ganz konkret zu sagen. Weil Salze gibt es ja viele und es ist nicht nur Kochsalz drinnen, aber das ist der Hauptbestandteil. Und wenn die Nerven tätig werden, elektrisch tätig werden sozusagen, wir haben ja auch Elektrizität in uns, die allerdings hauptsächlich mit dem Doppelgänger zusammenhängt. Das ist also die Domäne Ahriemanns in uns. Also das heißt, die Nervenimpulse, das ist der ahriemannische Spiegel eigentlich. Mhm. Da tut der Ahriemann das Geistige zurückstoßen und gerade dadurch kommt es uns zu Bewusstsein, jetzt so ganz kurz gesagt. Und das passiert aber nur dann, wenn dieser Stromimpuls durch den Nerv geht. Und der Stromimpuls entsteht dadurch, dass Natrium-Ionen, also das ist der eine Teil vom Kochsalz, der da in der Lösung drinnen ist, im Blut zum Beispiel, in allen Körpersäften drinnen ist, dass da ein Teil davon in die Nervenzelle einströmt. Und dadurch verändert sich die elektrische Qualität dieser Nervenzelle. Weil normal ist das ganze Natrium praktisch draußen und nur Kalium drinnen und jetzt strömt das Natrium massiv hinein.
Das muss aber ganz geschwind alles.
Das geht ganz geschwind, das geht in Millisekunden, das geht ganz geschwind. Da gibt es sogenannte Ionenkanäle, das ist wie eine Bohre, die aufmacht und das strömt aber jetzt, wird aktiv hereingeholt. Das ist mehr, als dass nur ein Röhrl aufgeht und das strömt, sondern das hat speziell für das Natrium eine Anziehungskraft, das passt dazu und befördert das aktiv hinein in die Zelle. Gegen die elektrische Spannung, die vorher herrscht. Und dadurch wird die Nervenzelle jetzt komplett umgepolt, indem das Natrium jetzt reinströmt.
Wir werden nervös.
Und wir werden nervös, da fangen die Blitze zu zucken an, sozusagen in uns. Da entstehen die Nervenimpulse. Und auf dem reitet der Ahriemann sozusagen, das ist das Ahriemannische drinnen. Und das stößt aber sozusagen das eigentliche Geisteslicht, das eigentlich den Organismus gestalten sollte. Also da ist das Ätherische dabei, aber alles, was dahinter ist auch. Eigentlich sollen diese Kräfte ja den Organismus gestalten. Zum Beispiel die Ätherkräfte, die wir auch beim Denken benutzen, sind ja im Grunde hauptsächlich dazu da, überhaupt den Organismus zu bauen, ihn zu erhalten, zu regenerieren, zu durchformen. Das ist seine Hauptaufgabe. Aber wenn diese Kräfte vom Körper zurückgestoßen werden, dann wenden sie sich um zum Astralleib und bilden im Seelischen Formen. Und dadurch beginnt das Bewusstsein zu erwachen. Also das ist so ganz grob das Grundprinzip, wieso die Nerven als, naja, man kann sagen, Spiegelungsorgan fürs Geistige wirken. Auch für die sinnliche Wahrnehmung im Übrigen. Also es spiegelt alles. Es wirft es zurück, anstatt dass es in den Körper wirkt, wirkt es ins Seelische hinein. Also der Astralleib ist der Träger des Seelischen letztlich. Und der Ätherleib hat ja die tolle Sache, dass er sich nach beiden Seiten wenden kann. Also er kann sich zum Physischen wenden und das gestalten. Das ist dann der Wachstums- und Regenerationsprozess. Und genau dieselben Kräfte, wenn sie sich ins Seelische wenden, bilden unser Denken, unser Bewusstsein und so weiter. Also die Gedankenformen. Das heißt, wenn ich über eine Pflanze nachdenke oder eine Pflanze erkenne oder vielleicht gar wie der Goethe die Urpflanze erlebe, dann sind das genau dieselben Kräfte in Wahrheit, die draußen wirklich die Pflanzen bauen. Und etwas, halt also ein bisschen nur davon, wird jetzt, statt dass es Pflanze wird in uns und wirklich wächst, war ja auch nicht gut, wenn da drin jetzt plötzlich Rosen wachsen, so schön sie sind, aber physische Rosen da drin werden irgendwie im Weg. Aber im Geistigen wachsen sie sozusagen, im Seelischen besser gesagt.
Ja. Und wir haben dann ein Bewusstsein für die Pflanze.
Genau, wir entwickeln dadurch ein Bewusstsein für die Pflanze.
Oder wenn es über die Nerven jetzt besonders geht, ja, für das Arimanische, weil das geht ja auch hinein.
Ja, ja, ja.
Arimanische, sagst du. Ja, mhm.
Ja, ja, also die
das Bewusstsein geht auf zwei Ebenen, einmal durchs Ätherische und das andere übers Nervliche, übers...
Naja, das Nervliche, also die namentlich die Elektrizität in Nerven, die bewirkt nur, dass das Geistige, und damit meine ich jetzt das Geistige im großen Sinn, also bis zum Ätherischen herunter, dass das nicht in den Organismus wirklich einwirken kann. Es wird zurückgestoßen.
Und was haben wir davon?
Na, dadurch geht es jetzt nicht ins Physische, sondern ins Seelische. Ja. Es wird in den Astralleib geworfen, sozusagen, anstatt dass es den physischen Leib gestaltet. Die eigentliche Aufgabe wäre, den physischen Leib zu gestalten. Ja. Und der Ariman wirft es sozusagen zurück, der lässt es nicht rein. Und dadurch geht es in den Astralleib.
Ja, aber auch mit einem Erfolg, oder?
Ja, ja.
Ich glaube so, ist das, wo das Kind steht bis zum sechsten Lebensjahr, da baut es ja den Körper auf, bis in die
Anbildung,
und dann werden das die Denkkräfte.
Genau, genau, also ganz genau, ganz genau.
Da ist es noch in Ordnung,
genau.
Oder?
Ja. Ich meine, zumindest noch weitgehend, sagen wir so, es beginnt ja, weil das Kind entwickelt ja auch schon ein gewisses Bewusstsein, also und
Ja.
Aber es wird dann ist ein großer Schub, also
ja.
Vor allem, weil dann noch mehr Kräfte überhaupt frei werden, also zur Verfügung stehen, die für den Körper nicht gebraucht werden, also weil am Anfang sind die sehr stark und kämpfen vielfach den Ariman nieder sozusagen auch und später dann nicht mehr so stark.
Und vor allem, wenn sie die Schule gehen.
Ja, da fängt es dann an.
Und da wird es ja.
Ja. Ja, aber wenn wir den Ariman nicht hätten, hätten wir das Bewusstsein nicht, unseres. Also, das heißt, wir müssen immer dankbar sein irgendwo. Es ist ja lustig, es ist ein ähnliches Phänomen, auf dem wirklich ein normaler Spiegel auch beruht. Ein Spiegel braucht ja auch einen dunklen Belag hinten. Also, zum Beispiel einen Silberbelag oder was hinten. Also, was Metallisches. Und was tun Metalle? Metalle leiten Strom. Und alles, was Strom leiten kann, da kann das Licht nicht rein. Es wird zurückgeworfen. Das ist also auf der physikalischen Ebene dasselbe, was da auf einer höheren Ebene passiert, dass eben das geistig-ätherische zurückgeworfen wird. Das kann nicht dort hinein, wenn der Strom fließt. Dadurch wird es zum Spiegel eben für die Ätherkräfte jetzt. Und Licht hängt ja stark mit den Ätherkräften auch zusammen. Licht, Äther, sagen wir ja.
Wenn die Menschen heutzutage so stundenlang und tagelang am Computer sitzen und so, muss sie ja auch bemerkbar
werden. Ja, ja, natürlich. Natürlich.
Auf die Art des Denkens.
Natürlich, natürlich, ja, ja. Natürlich. Der Punkt ist natürlich, heute durch die ganze Elektrifizierung, die wir haben, und die ganzen Funkwellen, die ganzen elektromagnetischen Wellen, die ja jetzt die Erde dichtest überziehen, wenn man denkt, was alles noch von den Satelliten kommt, und also die Erde ist unter einem riesigen elektromagnetischen Quarrelsturz. Und das schneidet erstens einmal sehr stark von den kosmischen Kräften ab und wirkt natürlich zurück auf alles, was in uns elektrisch ist. Das heißt, es erweckt die Tätigkeit Arimans an oder tritt mit der in Wechselwirkung. Also das heißt, der Ariman verbindet uns mit dieser elektromagnetischen Sphäre, die durch die Technik geschaffen wird. Die Technik, da steht aber auch der Ariman im Hintergrund. Weil was will er letztlich? Ich meine, der Ariman will den Menschen die regelrechte Entwicklung einmal abschneiden bis zu einem gewissen Grad. Er will, dass er am besten wäre, also wenn der Körper unten sozusagen konserviert wäre, das Geistige herausgeht, aber nicht den Weg durch die geistige Welt nimmt, sondern in der erdnahen Sphäre bleibt. Das möchte der Ariman. Weil dann hätte er das Ich sozusagen in Geiselhaft. Könnte sich dessen aber irgendwo bedienen, das anzapfen und diese Schöpferkräfte, die durch das menschliche Ich vermittelt werden, sozusagen in sein Reich irgendwo hineinbekommen. Dazu muss er am besten schauen, dass er den Menschen ein bisschen rausbringt aus dem Körper, und aber nicht, dass er natürlich jetzt aufsteigt in die höchsten Sphären, weil dann ist er für einen Ariman immer zugänglich. Also das heißt, in so einer Art halbtoten Zustand ihn zu halten sozusagen und unten den Körper zu konservieren, und zwar nicht jetzt in Formalin oder so, sondern wie soll ich sagen, schon fast beweglich konservieren. Also die Technik geht in die Richtung, weil es wird immer mehr Körperliches durch künstliche Organe oder irgendwas ersetzt, jetzt vom Kniegelenk oder sonst was, normalerweise Herzschrittmacher. Also der Ariman würde darauf hinziehen, langsam den menschlichen Körper durch arimanisierte technische Produkte zu ersetzen und darüber schweben zu lassen, sozusagen das menschliche Ich, das sich dieses Apparates bedient und zugleich die Schöpfungsquelle anzapft. Das wäre die Vorstellung Arimans.
Die sehr alten Menschen, wenn die Menschen weiter werden, kann man vorstellen, dass das eine Entwicklung ist.
Ja, ja. Ja, ich meine, es ist schon, dass die Menschheit heute zumindest in unseren Gegenden wesentlich älter werden, ist ja schon ein Zeichen, dass der Ariman stärker in unseren Organismus einzieht. Wir werden ja nicht älter, wenn wir vitaler sind in Wahrheit. Das ist nämlich der Fehlglaube. Wir werden deswegen älter, weil bei uns das Leben langsamer läuft als früher. Also wenn man so ein, gut, Mittelalter ist ein eigenes Kapitel, aber wenn man frühere Zeiten nimmt, dann...
Vor 100 Jahren, muss man gar nicht
ja, sagen, ja.
Ganz andere Menschen
noch waren. Ganz andere Menschen, und man braucht sich ja nur so vor Augen halten, auch irgendwie viel, viel vitaler eigentlich. Weil wenn du viele auch heute oft schon junge Menschen ausschaust, weil der ganze Intellektualismus macht alt, macht uralt. Ich meine, es gibt oft Junge, die sind 20 Jahre und da denkst du, mein Gott, das könnte mein Großvater sein. Das gibt's ja nicht. Kein Ausdruck, alles unbeweglich. Gibt es manchmal. Also
dafür gut und...
Ja, nein, ich sage das jetzt ohne Kritik.
Auf faulen Denken.
Ja, aber da verliert sich alles im Denken oder konzentriert sich alles ein. Und ist ja im Moment ganz stark der Zug, alles auf das zu... Klar, das ist einfach das arimanische Moment. Wir leben halt einfach seit der Jahrtausendwende ganz stark in dem drinnen. Das ist Folgejahr von 1998, also dreimal die 666... das kommt jetzt immer mehr zur Wirkung. Das ist ja nicht, was jetzt nur in dem einen Jahr passiert, sondern das hat über Jahrzehnte zumindest eine massive Wirkung und die Nachwirkung sowieso noch viel länger. Und die Wirkung hat noch lange nicht ihren Höhepunkt erreicht.
Und erst wenn wir die Handys heiraten, dann sind wir.
Ja, naja, ich meine, früher oder später wird es die Möglichkeit geben, das zu implantieren. Teilweise, also im Experimentierzustand gibt es das schon. Und das heißt, das ist eine direkte Verbindung. Also das ist genau das, was der Ahriman anstellt. Schritt für Schritt eigentlich sozusagen natürlich gewachsene Organe durch technische Surrogate zu ersetzen. Und wer würden sagen, was, oder sie was Böses denken dabei, wenn dadurch zum Beispiel Querschnittgelähmte wieder gehen können, weil du das einfach elektronisch überbrückst. Na, wer wird sagen, na, das darf nicht sein? Ist ja ganz klar. Also das wird kommen und die Frage ist nur, welches das Gegengewicht ist. Ich meine, wenn ein starkes Gegengewicht da ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber die Gefahr ist natürlich, dass das einfach einseitig überhand nimmt. Aber das liegt letztlich in unserer Hand irgendwo. Das ist die Herausforderung heute. Es ist aber mit Sicherheit nicht aufzuhalten, die Entwicklung in die Richtung. Weil irgendwer wird es machen als Erster. Und wenn es funktioniert, wird es getan und wird verkauft und wird eingesetzt.
Das ist Spaß an der Freude, ja.
Ja. Und vor allem, weil man natürlich also viele Dinge damit machen kann. Und die nicht per se jetzt schlecht sind, weil wer wie einen Gelähmten sagen, du, ich hätte eine Möglichkeit, du kannst wieder gehen, aber pfui, die ist böse.
Ja, für den Operateur ist auf jeden Fall gut.
Ja.
Also,
es gibt die Gehörimplantate, die Cochlea-Implantate oder was zum Beispiel schon. Und also bei den Sinnesorganen ist es überhaupt kein Problem. Gibt da schon die Möglichkeit, also Blinde wieder sehend zu machen, auch die Möglichkeit gibt es bereits. Und zwar indem es direkt, der hat eine Brille auf mit einer kleinen Videokamera und das wird direkt, je nachdem wie es halt bei ihm ist, wenn der Sehnerv noch intakt ist, kann das zum Beispiel direkt an den, in, über den Sehnerv weitergeleitet werden. Und funktioniert. Ich meine, ist noch nicht perfekt heute, aber doch deutliche Eindrücke. Und man kann noch ganz andere Sachen machen, selbst wenn das ganze Auge kaputt ist und alles, es gibt andere Möglichkeiten. Da hat man schon in den 60er Jahren Versuche gemacht, da hat man eine Kamera gehabt, die übersetzt das Bild in so eine Matrix, in so ein Muster aus Punkten, also wie man das erkennt, na, relativ grob. Und das hat man mit Druckstiften auf den Rücken des Blinden übertragen. Und mit der Zeit, zuerst spürt er natürlich dahin das Drücken, mit der Zeit beginnt er es als Bild zu erleben. Das heißt, er spürt dann gar nicht mehr, dass er gedrückt wird, sondern es geht in ein Bilderleben über. Also vor allem bei Menschen, die später im Leben erblindet sind, die also schon Seherfahrungen hatten.
Der schaut da mit dem Hintern.
Ja, es ist unglaublich, wie flexibel das ganze System ist. Es kann sich total umorientieren.
Ja, aber dann kommt es wirklich so drauf an, wie du gesagt hast, was mache ich da?
Ja, die natürlich, das ist die große Frage, was tut man damit?
Ja. Wenn das wieder, ich durchdrungen, also das heißt, Christus Kraft durchdrungen,
so ist es.
Dann könnte das ja wieder aufwiegen.
Ja, das genau das ist der Punkt. Also, ja. Dass der Ahriman darf nicht der Herr der Sache werden.
Ja. Das und wenn er uns schon hilft, dann kann er uns das dankbar sein.
Natürlich. Ich meine, das ist ein ganz der rosenkreuzerische Weg, dass es geht nicht darum, die arimanischen Kräfte ununterbrochen zu bekämpfen und zu sagen, die müssen weg, sondern es gilt sie in richtiger Form zu benutzen, einzusetzen, weil sie auch Teil der ganzen Sache sind. Also es ist ohne dem würde man ganz dumm da reinschauen, weil wir hätten nicht einmal unser Nervensystem. Also was tät man ohne dem? Tät man uns irgendwie ein bisschen schwer, dann wären wir eine Pflanze, die am Feld wächst. Da wäre unsere Aktionsmöglichkeit relativ eingeschränkt.
Ja, weil die dritte Kraft haben wir ja auch in uns.
Ja, genau.
Also, das ist unwahrscheinlich. Und da liegt vielleicht sogar die Chance, wenn das andere stärker wird, ja, dass ich mich selber noch auch selber entwickle und dann mehr
so arbeite
und höher hinaufkomme.
So ist es, so ist es. So ist es. Und das ist ja letztlich, trägt dann zur Erlösung Ahrimanns auch bei. Ja. Weil in dem Moment, wo er sozusagen im Grunde auf den richtigen Weg geleitet wird, indem er für richtige Sachen eingesetzt wird, dann und dadurch erkennt seinen Platz im Ganzen, ist das ja für ihn auch eine Erlösung letztlich. Auch wenn er das jetzt nicht registriert noch, aber das ist eine große Aufgabe. Ja, und diese Todeskräfte, die eben durch den Ahriman hineinkommen, das sind eben die bewusstseinsbildenden Kräfte in Wahrheit. Weil die ermöglichen genau das, dass das Geistige nicht nur den Körper formt, weil wenn wir nur das Ätherische hätten, das den Körper formt, dann wären wir eigentlich eine Pflanze. Da hätte uns nämlich der Astralleib auch nichts nutzen. Der hätte keinen Zugang dazu. Der würde darüber schweben oder was, aber er würde nicht mitkriegen, was im Körper passiert oder durch den Körper passiert. Das ist das Problem. Ich meine, der Astralleib hätte die astrale Welt als Umgebung, aber er würde nichts mitkriegen von der sinnlichen Welt. Das ist das Problem. Weil genau das bewirkt, durch die Arimanisierung wendet sich ein Teil des Ätherleibs, der eigentlich den Körper formen soll, jetzt plötzlich dem Astralleib zu und informiert den sozusagen darüber, was da unten im sinnlich-physischen passiert. Ansonsten hätte man immer die Trennung im Grunde, dass unten passiert physisch-ätherisch irgendwas und das seelisch-geistige schwebt irgendwie drüber, aber kann das Sinnliche eigentlich nicht unmittelbar wahrnehmen. Also das geht erst dadurch, dass das Ätherische ein bisschen rausgeschmissen wird. Und das bewirkt der Ahriman. Das bewirkt die elektrischen Impulse sozusagen in uns. Wo sind sie? In den typischen Organen, die den Mensch und auch die Tiere gegenüber der Pflanze auszeichnen oder unterscheiden, eben diese elektrischen Organe, das sind die Nerven einerseits, und was hat das Tier noch, was die Pflanze nicht hat? Die Beweglichkeit, also die Muskeln. Und die Muskeln erzeugen auch Elektrizität. Bei manchen Tieren sogar sehr viel, weil so ein Zitterrochen oder was, der hat schon einen ordentlichen Stromstoß. Da ist schon nicht so gut, wenn man da reinkommt. Also gerade Fische haben das, also dass diese Muskelelektrizität also sehr, sehr stark werden kann. Also das sind die zwei. Und wozu dienen die? Die Muskeln sind einerseits die Handlungsorgane, also der Wille, den kann die Pflanze nicht tätig machen. Also nicht in dem Sinn, eine Pflanze kann nicht sagen, ich gehe jetzt woanders hin und das passiert.
Ich vorher schon.
er breitet sich aus, das schon. Sicher, er erobert sich auf seine Art das Ding, aber er kann nicht selber eigentlich den Ort verändern. Aber das können die Tiere und der Mensch. Und das hängt mit diesen Dingen zusammen. Also da hilft lustigerweise der Ahriman mit, dass das überhaupt möglich ist. Also ein Schritt von der Pflanze zum Tier schon allein ist eben, dass da der Ahriman eine Rolle spielt, mit auch. Ja, wir sind ausgegangen von dem Merkurbrunnen, also von dem merkurialen Prinzip, das Wasser, das da fließt in den Brunnen. Von dem müssen also jetzt alle trinken oder sind eingeladen dazu zu trinken. Also trinke aus mir, wer kann. Das ist also schon mal eigentlich ja gar nicht so sicher, dass jeder kann. Also es ist kein normales Wasser, eben natürlich gemeint, es sind alles Bilder. Also das heißt, diese merkurialen Kräfte, die hängen dann natürlich stark mit diesem Ätherischen zusammen, über das wir jetzt gesprochen haben, dieses vermittelnde Ätherische. Und das Wässrige, im weitesten Sinne alles Flüssige, ist das, der Träger des Ätherischen. Also mit diesen Kräften hängt es zusammen. Weil Ziel des ganzen alchemischen Werkes ist ja einerseits, wenn man will, den Stein der Weisen zu schaffen, beziehungsweise andererseits das Wasser des Lebens. Das Wasser des Lebens heißt eigentlich also diese ganz reinen Ätherkräfte, die ganz gereinigten Ätherkräfte zustande zu bringen. Die zwei Sachen gehören eigentlich zusammen. Der Stein der Weisen wäre das ideale Physische, das ideale physisch Kristallisierte. Steiner erzählt das öfters, ja, dieser Stein der Weisen, den findet man überall. Keiner weiß es. Überall ist er da. Und wenn man ihn beim Schenken täte, dann sagen, die Kohle ist es eigentlich. Der Kohlenstoff, genauer gesagt, der drinnen ist. Der ist nämlich dem Wasser nämlich chemisch und auch alchemisch gesehen das Wunder schlechthin. Alles Lebendige ist physisch gesehen auf der Kohlenstoffbasis aufgebaut. Alles. Der Zucker, die Eiweißstoffe, die Fette, alle haben das tragende Gerüst, das gestaltet werden kann, ist der Kohlenstoff. Das einzige, aller einzige chemische Element, das praktisch unbegrenzt verschiedenste Verbindungen bilden kann, riesige Ketten bilden kann, das hat der Fantasie der Natur keine Grenzen gesetzt. Das einzige chemische Element, das das in dem Maße kann. Die zweite, die dem noch irgendwie nahe kommt, aber weit, weit zurückfällt, ist das Silizium. Das steht bei den chemischen Elementen im Periodensystem genau unter dem Kohlenstoff. Ist also so eine Art der schwerere Variante des Kohlenstoffs, könnte man sagen, ist also sehr verwandt damit. Na, was macht das Silizium in Form des Quarz? Ist es das, was die Gesteinswelt im Wesentlichen aufbaut?
Der Bergkristall.
Bergkristall. Das heißt, die ganze physisch materielle Welt, die uns trägt, die ganze Gesteinswelt sozusagen, die uns den Boden gibt, das ist das zweite Wunder nach dem Kohlenstoffwunder.
Und der Kohlenstoff ist wirklich die Kohle, die wir verbrannt haben früher?
Ja, im Prinzip, ja. Im Prinzip, ja. Natürlich in all den Formen, in die sie sich verwandeln kann. Und auch in Form chemischer Verbindungen. Aber wir bestehen hauptsächlich aus Kohlenstoff. Wir sind also ein Kohlenstück. Ja, genau. Genau. Der Bogen, das sieht man da schon äußerlich. Der Bogen geht von der Kohle oder vom Graphit oder wo bis zum Diamant hinauf. Und dazwischen gibt es unheimlich viele Variationen. Schon selbst beim puren Kohlenstoff hat man heute vielartigste Varianten noch entdeckt, die wieder ein bisschen andere Eigenschaften. Hängt nur davon ab, wie die Struktur im alles chemisch gesehen Kohlenstoff, aber die Unterschiede in der Struktur machen es aus. Die geben dem ganz, ganz andere Eigenschaften. Wird heute in der Technik viel verwendet, die viel genannte Nanotechnik. Also Nanotechnik heißt, dass man wirklich auf Molekülgröße beginnt, Maschinen zu bauen. Das gibt es halt. Es ist so winzig klar, hat nur die Größe eines Moleküls, die halt geeignet zusammenpassen, und man kann Nanomaschinen bauen oder man kann Nanoröhren bauen, die man verwenden kann. Solche Nanoröhren bestehen zum Beispiel aus Kohlenstoff. Die sind winzigst klein. Und siehe da, jetzt wo wir es selber bauen können, kommen wir drauf, in der Natur gab es das schon lange. In der Natur gab es das schon lange. Es ist uns halt nur nicht aufgefallen, wenn man halt gesagt hat, aha, Kohlenstoff. Jetzt sehen wir das, also die Struktur macht es aus, das baut das Ätherische eigentlich hinein. welche Struktur da reinkommt, diese Vielfalt. Und die ist eben beim Kohlenstoff unbegrenzt. Unbegrenzt. Von den bekannten chemischen Verbindungen, ich schätze, es werden zurzeit etwa 140 Millionen sein, die man kennt. Geben dort sicher tausendmal mehr, aber die man halt kennt, die näher beschrieben sind. Von denen sind 99% Kohlenstoffverbindungen. Das andere, samt den ganzen Mineralien, ist der Rest. Also das heißt, da, man kann sagen, der Kohlenstoff, das ist der Stoff der Fantasie für die Natur. Da kann sie sich austoben, da kann sie gestalten. Sie braucht ein anderes dazu, sie braucht den Schwefel und alles Mögliche. Steiner sagt, dass die Natur befeuchtet sich mit dem Schwefel die Finger, um formen zu können. Ist chemisch gesehen auch völlig richtig, weil diese ganzen Kohlenstoffgebilde dann durch Schwefel miteinander teilweise verbunden werden und dann entstehen noch kompliziertere Gebilde, weil jetzt hat man lange Ketten und dann kommt noch eine Kette und noch eine und die werden mit Schwefel verbunden und dann entsteht noch was Komplexeres. Da sind der Naturfantasie keine Grenzen gesetzt. Also das ist das Märchenland der Natur, mit dem Kohlenstoff zu bauen. Das ist der Stein der Weisen. Weil der Stoff lässt es zu. Er ist also unendlich, unbegrenzt im Prinzip gestaltbar. Und natürlich, also gibt es dann immer also die Phase auch in der Alchemie, wo es irgendwo durch die Schwärzung durchgehen muss, wo das Schwarze dabei sein muss. Also das hat auch unter anderem was mit der Kohle zu tun natürlich, aber halt in ihrem noch nicht so edlen Zustand. Ja, also nachdem alle getrunken haben aus diesem Hermesbrunnen und sich durchdrungen haben, also mit diesen reinen Ätherkräften, werden sie versammelt und eine Treppe hinaufgeführt, eine Wendeltreppe zu den königlichen Gemächern. Und zwar über 365 Stufen. Das kommt uns irgendwie bekannt vor, dass das was mit der Jahreslänge zu tun hat. Also das heißt, der ganze Jahreslauf spielt eine Rolle. Also fürs alchemische Werk ist es wichtig, sich mit den kosmischen Rhythmen überhaupt in Verbindung zu setzen. Das ist also das Nächste. Weil zum Beispiel das Wunder des Lebens auf Erden, wenn man so nennen will, dass diese Ätherkräfte das bewirken können, das hängt ja mit dem Kosmos zusammen, von dort kommen sie ja. Es sind, wenn man es also konkret jetzt geradezu naturwissenschaftlich betrachten will, sind es die kosmischen Rhythmen, die gestaltend wirken im Irdischen. Das ist genau das, worauf jetzt mittlerweile langsam die Chronobiologie draufkommt. Chronobiologie ist so entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg. War übrigens auch ein führender Anthroposoph dabei, der das mit initiiert hat. Das kommt nicht ganz von ungefähr. Also wie die Rhythmen des Kosmos zusammenhängen mit den Rhythmen im Körper. Also der einfachste Rhythmus und der wichtigste ist der Tag-Nacht-Rhythmus natürlich. Also mit uns der Schlaf-Wach-Rhythmus. Und wir haben intern einen Rhythmus von etwa 25 Stunden. Draußen haben wir ungefähr die 24 Stunden. Wir werden aber immer synchronisiert mit dem. Sieht man so, wieso passt denn das wieder nicht genau zusammen? Gottes ist das Gute. Gottes ist das Gute. Die inneren Rhythmen weichen immer ein bisschen ab. Na, wenn das genau zusammenpassen würde, was hätte man dann? Das, für einen rationalen Denker wäre das natürlich schön. Ah, geht sich alles genau aus, passt. Schön. Aber dann habe ich eine Maschine. Wenn es gerade sie immer mal einzahlt, gerade nicht ausgeht, dann kann sie nichts drin wiederholen in gleicher Weise. Es Es geht sie nie aus, sozusagen. Das ganze Planetensystem basiert auf dem, dass die Planetenbahnen, wie man sagt, inkommensurabel sind. Es geht sie zahlenmäßig nie genau aus. Fast, aber nicht ganz. Dadurch ist es nicht möglich, dass genau ein und dieselbe Konstellation der Planeten jemals wieder auftritt. Sie kann ganz ähnlich auftreten. Man kann sich das mit freien Augen, sieht man wahrscheinlich keinen Unterschied. Und doch war sie so noch nie da. Wenn das sich genau ausgehen würde, wäre es wie ein Uhrwerk. Man schlagt halt immer 12. Das Uhrwerk da draußen sozusagen ist eben nicht wirklich ein Uhrwerk. Das geht nämlich nicht genau, auch da draußen nicht. Das heißt, das schwankt auch immer ein bisschen. Auch das Jahr ist in Wahrheit nicht immer gleich lang. Das schwankt ein bisschen. Und das Ganze ist so, dass es über einen längeren Zeitraum gar nicht einmal vorher berechenbar ist. Exakt. Ich meine, das sind schon für uns große Zeiträume, 50.000 Jahre, 100.000 Jahre, aber für den Kosmos ist das wenig. Also 50.000 Jahre kann man relativ genau vorher berechnen, aber auch eben halt nicht hundertprozentig präzise, nur näherungsweise. Und also diese Abstimmung mit den kosmischen Rhythmen und den inkorporierten Rhythmen, wenn man so will, die immer ständig passieren, das ist, mit dem hängt der Ätherleib sehr stark zusammen. Dann nennt ihn ja oder Steiner auch den Zeitleib. Das hängt mit den Rhythmen zusammen.
Das ist eine Herausforderung, wenn man 25 Stunden Rhythmus in sich hat, ja, und in der Früh aufstehen muss. Jetzt weiß ich, warum ich immer eine Stunde länger
schlafe. Ja, genau. Ja, es ist interessant, also wenn Menschen mal solche Versuche gemacht, dass die halt vom Sonnenlicht abgeschirmt sind und so, also das heißt den Tagesrhythmus nicht mitkriegen, dann stellt sich automatisch dieser 25-Stunden-Rhythmus ein. Und das wird dann immer mehr asynchron natürlich zu dem, was draußen ist. Solange wir den Wechsel des Tageslichts erleben, synchronisiert sich das immer. Das heißt, wir ordnen uns eigentlich dem kosmischen Rhythmus unter. Aber intern haben wir ein bisschen einen Eigenwilligen, der abweicht davon. Auch hat im Übrigen solche Dinge zweifellos, sind das Dinge, die auch eine Grundlage für unser Ich-Bewusstsein schaffen. Dieses, was er sich reibt. Ja, sicher. Was er sich nicht reibt, da wacht man nicht auf. Das ist so, wie wenn ich in der Badewanne liege und es ist schön warm und Körpertemperatur, bah, ist das angenehm. Wenn das Wasser kalt wird, dann wacht man sehr wohl auf und das ist unangenehm dann. Also dann, das Bewusstsein braucht da immer diese Differenz. Und daher ist das ein dauerndes Wechselspiel unseres Organismus mit diesen kosmischen Ätherkräften letztlich, sprich mit den kosmischen Rhythmen. Ganz wichtig. Und also mit diesen rhythmischen Kräften sozusagen haben sie sich durchdrungen, indem sie das Merkuriale in sich aufgenommen haben, also aus dem Merkurbrunnen getrunken haben. Jetzt werden sie hinaufgeführt, die 365 Stufen, also noch einmal wird der Jahreslauf betont, und oben werden sie von 60 Jungfrauen empfangen. An die 60 Jungfrauen, das ist interessant, das ist auch nicht ganz genau, 60 hat auch was mit der Zeit zu tun, ist ja nicht zufällig, dass wir 60 Minuten in der Stunde haben oder so, das 60er-System ist sehr geeignet für Umlaufbewegungen, dann sprechen wir auch von 360 Grad, den vollen Winkel, da ist auch das 6er-System drinnen oder das 60er-System drinnen. In der Französischen Revolution haben sie probiert, also das 400 Grad zu nehmen, weil das doch logischer ist irgendwo. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Passt irgendwie nicht. Zu den Kreisbewegungen, zum Runden, zum Rhythmischen auch, passen 3, 6, 12 und so weiter, 60. Da ist die Dreizahl drinnen. Das hat was mit dem Astralischen zu tun. Das Astralische hängt mit der Dreizahl und allen Steigerungsmöglichkeiten zusammen. oder dreimal drei, die neuen, beim Dante mit den neuen Höllenkreisen und so weiter. Da stecken diese Dinge drinnen. Also, das heißt, diese Zahl kommt sicher nicht zufällig hier vor. Und interessant ist, dass es auch wieder an die. Nicht ganz genau. Nicht ganz genau. So wie da eigentlich 56 rauskommt und die Rätselfrage, wo du gesagt hast, das ist ja eine gute Idee, wenn man es im Kreis aufschreibt, dann ist das A am Anfang, kann ich dann nehmen für das A am Ende. Also wenn sie das sozusagen in den Schwanz beißt, das Wort, wenn ich es im Kreis aufschreibe, dann könnte ich das Anfangs A als Schluss A auch nehmen, dass es ineinander übergeht. Das wäre eine sehr schöne Möglichkeit auf jeden Fall. Und würde ja deutlich die Ich-Kraft betonen, die Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Wie wir es das beim Siegel vom vierten Mysteriendarma haben. Ich erkennet sich. Und das, da ist sogar das Ich in sich, ist das Ich vom Anfang, vom Text her. Also das ist so geschrieben in dem Siegelbild. Ich erkennet ich. Sich. Und das Ich ist sozusagen das Gleiche wie am Anfang.
Es steckt ja auch im Wort, nicht im Alchemier. Ich und mich
eigentlich. Ja.
Also im Ich kann ich auch sagen, aber im Theater muss ich noch.
Wenn du es verkehrt liest, gell, das Ich, das wäre gar nicht da und mich, gell?
Ja.
Und im Ich.
Und?
Im Ich.
Genau. Im Ich. Ja. Genau. Ja. Ja, also da. Jetzt sind wir genau dort, wo wir hinkehren. Dass wir was anfangen mit dem Ding. Wir haben gesagt, ich mache keine Erklärung. Du müsst das finden. Jeder muss es für sich eigentlich auch finden. Aber das sind doch tolle Dinge, darum steht es drinnen. Mit dem zu leben, eine Zeit und was zu finden drinnen. Ich finde mich da drinnen sozusagen. Ja. Genau das ist der Punkt. Ja, also oben werden sie jetzt von den Jungfrauen empfangen. Musikanten sind auch, also es wird Musik gespielt, sie werden überhaupt mit Musik hinaufgeleitet, an den Wänden überall sind auch kunstvolle Bildwerke zu sehen, das ist auch wichtig, also ein imaginatives Element ist auch dabei, die Musik ist da, ein inspiratives Element ist da, das sind immer Symbole für bestimmte Erkenntnisstufen zum Beispiel. Weil es wird ja nicht wirklich ein äußeres Geschehen geschildert, sondern das Äußere ist nur Bild für ein rein geistiges Erlebnis. Und oben werden sie von König und Königin empfangen. Und man sieht aber dann in dem Saal auch, der ist relativ merkwürdig, weil er fünfmal so breit wie tief ist. Es sind dort drei Thronsessel aufgestellt, drei große Thronsessel. Und auf den Thronsesseln sitzen jetzt ein ganz alter König mit einer ganz jungen Königin. Also zwei sitzen auf dem Thron immer. Nicht einer, wie es normal ist, sondern es sitzt König und Königin auf diesem Sessel. Auf der anderen Seite ist ein schwarzer König. Es geht nicht ganz genau hervor, ob der schwarz von der Hautfarbe oder nur von der Haarfarbe ist. Es ist nicht näher erwähnt. Ein schwarzer König mittleren Alters mit einer ganz, ganz alten Königin, die keine Krone trägt, sondern verschleiert ist. Und in der Mitte sitzen zwei Junge. Die haben Lorbeerkränze auf und die Krone schwebt über ihnen. Also die haben die Krone nicht auf, sondern die Krone schwebt über ihnen. Also die sind sozusagen das zukunftsträchtige Königspaar in Wahrheit. Also um die geht es ganz besonders. Und interessant, auch es sind so die Nebenbemerkungen, auch interessant, gerade diese beiden Jungen, also sie waren schön anzusehen, aber er sagt gleich wieder, nicht so schön, wie ich es mir gedacht habe. Aber das musste so sein. Hat also eine Bedeutung. Ja, weil wenn sie schon so schön wären, dass man sich schöner gar nicht mehr vorstellen kann, wäre ja schon alles fertig. Da muss ja was passieren noch. Das ist noch nicht der Endzustand. Das sind sozusagen die Könige, noch wie im Märchen eigentlich, sind die Könige stehen für unsere Seelenkräfte. Darum sind es drei, der Thronsessel auch, also kann man sagen, denken, fühlen, wollen oder Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele, wie auch immer, mit dem hängt es zusammen. Es ist wieder die Dreizahl, die mit dem Astralischen zusammenhängt. Aber das sind erst diese Könige der Seelenkräfte, so wie sie halt naturhaft im Grunde in uns veranlagt sind. Die sind noch nicht wirklich bearbeitet. Also um Alchemist sein zu können, muss ich die verwandeln. Um die Verwandlung dieser Seelenkräfte geht es. Und die müssen eigentlich ganz neu werden. Ja, und danach werden sie wieder hinuntergebeten, gehen also wieder die 365 Stufen hinunter, ist jetzt unten im Saal, wird das Mittagmahl gehalten, nach dem Mittagmahl geht es recht vergnüglich zu, man scherzt auch sehr viel und der Christian Rosenkreuz wird von den anderen auch aufgezogen, aber ebenso auch die Jungfrau Alchimia, weil sie sagen, na, ihr werdet doch sicher heute miteinander in die Kammer gehen oder so. Also, und die Alchimia sagt, ja, also wenn sie sich einen aussucht, dann wäre das natürlich der Christian Rosenkreuz, ist ja ganz klar, weil sie hat ja schon gesagt, der ist es. Und es wird halt so weiter gescherzt und es sind ja auch andere Jungfrauen da, die Begleiterinnen der Alchimia, und es wird jetzt schon gesagt, naja, wer geht mit wem sozusagen, und naja, das Los soll entscheiden, schlägt die Alchimia vor, und immer, sie sollen sich einfach irgendwie aufstellen im Kreis, wurscht wie in welcher Ordnung, und immer jeder Siebente geht mit dem Nächstsiebenten. Und die Jungfrauen stellen sich aber so geschickt auf, dass also immer Jungfrau auf Jungfrau auf Jungfrau trifft und die Männer gehen also leer aus. Also ist nichts. Also mit dem vertreibt man sich die Zeit. Und ja, was dort auf dem... Das habe ich jetzt vergessen, aber das kann ich dann später noch erzählen. Ja, und danach gibt es dann, da sind wir das letzte Mal stehen geblieben, danach gibt es noch im Haus der Sonne eine Theateraufführung, ein Schauspiel, in 7 Akten gleich. Also zum Zeitvertreib gibt es jetzt noch ein Theaterstück in 7 Akten. 7 ist die Zahl der 7 Planeten, ist die Zahl der 7 Kulturepochen, 7 ist die Zahl der zeitlichen Entwicklung vor allem. Also das könnte was damit zu tun haben, also als kleiner Hinweis am Rande. Und da werde ich euch jetzt ein bisschen was vorlesen daraus. Also dieses Schauspiel beginnt damit, dass ein alter König damit mit etlichen Dienern auf, und vor dessen Thron wurde ein kleines Kästchen gebracht, mit der Meldung, es wäre auf dem Wasser gefunden worden. Also ein kleines Kästchen ist am Wasser dahergeschwommen und ist gebracht worden. Und jetzt macht man das Kästchen auf, und was findet man drinnen? ein wunderschönes Kind ist in dem Kästchen, wie bei Moses, ganz genau. Also erinnert ganz an diese Geschichte. Und es liegen einige Kleinodien dabei und ein versiegeltes Brieflein. Und man berichtet dann, dass dieses Kind, das einzige Kind der Königin ist, die eine Base dieses Königs ist, also von dem Königreich da. Und alle anderen wurden umgebracht, nämlich von einem Mohrenkönig. Ein Mohrenkönig hat also alle umgebracht, nur dieses eine Kind, das ist davon gekommen. Und weil zwischen den beiden Königreichen gab es also eine enge Verbindung und der König wollte ja, dass sein Sohn die Tochter seiner Base heiratet. Das offensichtlich ist das dieses Kind, das da in dem Körbchen gekommen ist, in dem Kästchen gekommen ist. Und der König jedenfalls schwört jetzt ewige Feindschaft gegen den Mohren und alle seine Helfershelfer und er befiehlt also, dass sich alle rüsten und wappnen sollen, also um den Kampf mit dem aufzunehmen. Das ist einmal der erste Akt. Damit die Geschichte nicht zu kurz wird, gibt es immer ein Zwischenspiel. Also zwischen jedem Akt, zwischen den Akten gibt es immer ein Zwischenspiel. Also es gibt eigentlich 7 Akte und 5 Zwischenspiele. In diesem ersten Zwischenspiel lässt man einen Löwen und einen Greif miteinander kämpfen. Also ein Löwe und ein Greif. Greif ist doch ein fabelhaftes Tier. Mit unterschiedlichsten Bedeutungen. Also beim Dante zum Beispiel ist der Löwe ein Bild, der Greif, der den Wagen der Beatrice zieht, ein Bild für den Christus. Oft ist er aber ein Bild für ganz gegnerische Kräfte. Hier ist es jedenfalls so, dass der Löwe der Sieger bleibt in diesem Kampf. Na, zweiter Akt beginnt, jetzt wird es schon dramatischer, es tritt dieser Mohr auf, also ein schwarzer, tückischer Kerl, der also ja diese alle gemordet hat und der sich jetzt fürchterlich ärgert, weil ihm dieses eine Kind mit List entzogen wurde, das ärgert ihn. Und er sucht also einen Weg, wie er dieses Kindes habhaft werden kann, das ärgert ihn ganz stark, dass das entkommen ist. Und deshalb beratschlagte er, wie er einem so mächtigen Feind seinerseits mit List begegnen könne. Wozu ihm auch einige Gesellen, die aus Hungersnot zu ihm geflohen waren, rieten. Und wider Erwarten kam aber das Jungfräulein in seine Hand. Und er hätte es gleich erwürgen lassen, wäre er nicht zum Glück von seinen eigenen Dienern betrogen worden. So geht dieser zweite Akt doch noch halbwegs gut aus. Also er hat dieses junge Mädchen mittlerweile entführt und will es auch umbringen. Also es geht ihm eigentlich darum, es zu töten. Aber seine eigenen Leute haben ihn betrogen. Und darum,
aber wie? Das sagt er
nicht. Wie steht nicht drinnen? Nein, wie steht nicht. Es ist ein bisschen, erinnert es an die Zauberflöte mit Monostatos und so. Vom nächsten Zwischenspiel wird nichts berichtet, aber der dritte Akt. Der dritte Akt geht also jetzt darum, dass der König ein großes Kriegsheer natürlich gegen den Mohren rüstet, weil er möchte ja das Mädchen befreien. Und mit einem großen Heer an Rittern fällt er also in das Reich des Mohren ein und befreit endlich die Jungfrau mit Gewalt aus dem Turm. Und danach wird schnell ein prächtiges Gerüst errichtet und darauf stellen sie jetzt die Jungfrau hinauf. Bald erschienen 12 königliche Gesandte, für die der alte Ritter das Wort ergriff und verkündete, dass sein allergnädigster König das Fräulein nun schon zum zweiten Male vom Tode errettet, und sie auch bis jetzt königlich habe erziehen lassen. So aber habe es sich nicht immer verhalten, wie es sich, sie, das Jungfräulein, habe sich nicht immer so verhalten, wie es sich gebührte. Dennoch habe der König sie vor anderen als Gemahlin für seinen jungen Herrn und Sohn auserwählt und er wünsche auch die Verlobung vorzubereiten, wenn sie sich auf folgende Punkte seiner königlichen Majestät verpflichten wolle. Darauf verlas er von einem Schriftstück etliche herrschaftliche Bedingungen, die wohl wert wären, hier erzählt zu werden, wenn es nicht so lange dauern würde. Also erfahren wir es nicht. Kurz, die Jungfrau schwor einen Eid, sich fest daran zu halten und bedankte sich dazu aufs Anmutigste für die hohe Ehre. Deshalb hob sie an zu singen, Gott dem König und der Jungfrau zu ehren und traten alle wieder ab. Also alle haben angefangen zu singen. Jetzt gibt es wieder ein Zwischenspiel, das beschrieben ist. In diesem Zwischenspiel treten jetzt die vier Tiere des Daniel auf, also die Sphinx-Tiere im Wesentlichen, und werden ausführlich beschrieben, vorgeführt, was alles eine gewisse Bedeutung hatte. Vierter Akt. Im vierten Akt wird der Jungfrau ihr verlorenes Reich wieder eingerichtet. Also das, was vorher durch den Mohren zerstört wurde, wo alle getötet wurden. Aber sie wäre ja die Nachfolgerin dort gewesen. Und das wird wieder eingerichtet. Sie wurde gekrönt und auch eine Zeit lang in diesem Schmuck auf dem Platz mit großen Freuden umhergeführt. Darauf erschienen viele verschiedene Legaten, nicht nur um ihr Glück zu wünschen, sondern auch um ihre Herrlichkeit anzusehen. Aber sie blieb nicht lange bei ihrer Züchtigkeit, sondern fing schon wieder an, frech um sich zu blicken und den Legaten und Herren zuzuwinken, worin sich ihr wahres Wesen ausdrückte. Dieses Benehmen wurde dem Mohren bald hinterbracht. Er wollte die Gelegenheit nicht versäumen und weil ihre Hofmeister nicht genug auf sie Acht gaben, wurde sie leicht durch große Versprechungen verblendet, sodass sie ihrem König nichts Gutes mehr zutraute, sondern sich heimlich dem Mohr nach und nach gänzlich ergab. Darauf eilte der Mohr herbei und als er sie mit ihrer Einwilligung in seine Hand gebracht hatte, gab er ja so lange gute Worte, bis ihr ganzes Königreich sich ihm unterwarf. In der dritten Szene dieses Aktes ließ er sie dann herausführen, zuerst ganz nackt ausziehen, auf einem groben Holzgerüst an eine Säule binden, geißeln und schließlich zum Tode verurteilen. Das war so kläglich anzusehen, dass es manchem das Wasser in die Augen trieb. Darauf wurde sie nackt in einen Kerker geworfen, um dort den Tod zu erwarten, und das sollte mit Gift geschehen. Aber dieses tötete sie nicht, sondern machte sie ganz aussätzig. So war dieser Akt recht kläglich. Es ist der vierte Akt, in dem wir jetzt stehen. Vierte Akt ist also, die vier ist in der Mitte bei der sieben, da wird es sehr dramatisch, da ist immer ein gewisser Tiefpunkt drinnen. Wir werden dann eh gleich sehen, dass das auch für den vierten Tag zutrifft. Also das heißt, das Mädchen ist immer ein Bild für Seelenkräfte, dafür was Seelisches. Und sehr passend dazu kommt jetzt ein Zwischenspiel wieder. Bei dem Zwischenspiel führen sie Nebukadnezars Bild heraus, das mit allerlei Wappen an Kopf, Brust, Bauch, Schenkeln und Füßen verziert war. Davon soll in einer künftigen Deutung gesprochen werden. wird also nicht mehr erzählt, warum, aber jedenfalls der Nebukadnezar war ja auch nicht so ein angenehmer Zeitgenosse. Im fünften Akt wurde dem jungen König gemeldet, was sich zwischen dem Mohren und seiner künftigen Gemahlin zugetragen hatte. Er trat bei seinem Vater für sie ein, mit der Bitte, sie nicht so ihrem Schicksal zu überlassen. Also der junge Sohn des Königs hält immer noch zu ihr. Als es der Vater bewilligte, wurden Legaten ausgesandt, um sie in ihrer Krankheit und Gefangenschaft zu trösten, sie aber auch auf ihre Unbedachtsamkeit zu verweisen. Sie aber wollte noch nicht hören, sondern willigte ein, des Mohren Konkubine zu werden, was auch geschah und dem jungen König gemeldet wurde. Also, sie ist die Konkubine des Mohren. Nach diesem Akt trat ein Chor von Narren auf. Jeder brachte einen Stecken mit, woraus sie in kürzester Zeit eine große Weltkugel zusammenbauten. Also so biegsame Stecken, jetzt bauen sie eine große Weltkugel zusammen. Die sie aber auch bald wieder zerlegten. Das war eine feine, kurzweilige Fantasie. Also so zum Drüberstreuen, die bauen jetzt eine Weltkugel aus diesen Stäben und dann zerlegen sie es wieder. Sechster Akt. Im sechsten Akt beschloss der junge König, den Mohren zum Kampf aufzufordern, was auch geschah. Und obwohl der Mohr getötet wurde, hielten viele auch den jungen König für tot. Endlich kam er wieder zu sich, befreite seine Braut und schickte sich an, die Hochzeit vorzubereiten. In der Zwischenzeit befahl er sie in die Obhut seines Hofmeisters und seines Hofpredigers. Der erste peinigte sie. Dann wendete sich das Blatt und der Pfaffe wurde so übermütig böse, dass er alle beherrschen wollte, bis das dem jungen König gemeldet wurde. Der schickte eilend seinen Abt, der dem Pfaffen die Macht brach und die Braut gebührend zur Hochzeit schmückte. Damit endet der sechste Akt. Nach diesem Akt führte man einen künstlichen, übergroßen Elefanten heraus. Der trug einen großen Turm mit Musikanten, was auch allen wohl gefiel. Also jetzt einen künstlichen, übergroßen Elefanten, der wird jetzt da irgendwie hereingeschoben oder herausgeschoben, wie auch immer. Und drauf die Musikanten. Im letzten Akt, also ist jetzt der siebente Akt, erschien der Bräutigam mit solchem Pomp, dass es kaum zu glauben ist. Und ich wunderte mich, wie sie das alles herbeigebracht hatten. Ihm trat die Braut in gleicher Pracht entgegen, da rief alles Volk: Vivat Sponsus, vivat Sponsor! So, also, vivat, es lebe der Bräutigam, es lebe die Braut. So wünschten sie mit ihrem Spiel unserem König und der Königin in schönster Weise Glück, was den beiden, wie ich wohl sah, über die Maßen gut gefiel. Endlich zogen sie also in dieser Prozession einige Male herum, bis sie zuletzt alle zu singen begannen. Die liebe Zeit bringt uns so große Freude mit des Königs Hochzeit. Darum singet alle, dass es erschalle, Glück sei dem, der es uns verleiht. Die schöne Braut, die wir so lange erwartet, wird ihm nun angetraut. Wir haben gewonnen, worum wir gerungen, wohl dem, der vorwärts schaut. Merkwürdig, die ganze Geschichte. Also, der Kern ist, es gibt den König mit seinem Sohn. Er möchte den Sohn diesem Mädchen vermählen. Man erfährt am Anfang, dass aber das, ihr ganzes Königreich praktisch ausgerottet wurde, jedenfalls ihre Familie, sie noch als ganz kleines Mädel da in dem Körbchen kommt. Der Mohr lässt nicht locker, will sich des Mädchens habhaft machen, gelingt ihm letztlich auch. Mädchen wird wieder befreit, aber offensichtlich hat sie doch eine Verbindung zu diesem Mohren. Sie gibt sich ihm dann hin, sogar in gewisser Weise. Also sie geht freiwillig dann später mit. Der Königssohn lässt sie aber nicht irritieren, steht zu ihr und heiratet sie doch zum Schluss. Und die Geschichte scheint also gut auszugehen, zunächst. Aber jedenfalls, dieses Bild des Mädchens, das da zwischendurch jedenfalls sehr schwankend zu sein scheint, das ist also das Wesentliche irgendwo da. Also ein seelisches, das noch sehr gefährdet ist, von diesen Mohrenkräften erfasst zu werden, von diesen dunklen Kräften. Ja, und das Sprüchel geht noch weiter, sehe ich auf der nächsten Seite. Als Elterngut sind sie nun gebeten. Lange genug waren sie in Hut, mehrt euch in Ehren, dass tausend werden aus eurem eigenen Blut. Also, wir werden sehen, dass dieses Bild natürlich einen gewissen Anklang an das schon hat, was jetzt dann danach passieren wird. Da gibt es auf jeden Fall Bezugspunkte, weil es wird auch ein Moor dann eine Rolle spielen. Und mit dem Mädchen wird auf jeden Fall auch natürlich angedeutet, dass da noch seelisch eine ganze Menge geläutert werden muss. Also so die ganz reine Jungfrau ist sie nicht sozusagen.
Das war ja jetzt ein Schauspiel.
Das war ein Schauspiel, ja, ja.
Das haben Sie einmal gesehen. Ne?
Das haben Sie einmal gesehen, richtig. Richtig, das ist sozusagen jetzt die Imagination in der Imagination. Weil das Ganze ist ja Imagination und das ist jetzt noch ein Besonderes.
Und dann wird es höchstwahrscheinlich eintreffen, was Sie in dem Schauspiel gesehen haben.
Ja. Schau mal, also es hat auf jeden Fall einen Bezug dazu. Und es ist auch jetzt so weit, also es ist mittlerweile Abend geworden, also die haben das eher rasch gespielt, weil Mittagessen haben sie gehabt, dann haben sie noch die Tänzchen gehabt und dieses siebenaktige Schauspiel mit den Zwischenspielen. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben in der Zeit, aber bitte. Aber vielleicht essen sie auch sehr spät erst. Aber in der Imagination geht alles. Da spielt die Zeit keine Rolle. So, sie werden jetzt wieder hinaufgebeten über die Wendeltreppe, wieder 365 Stufen hinauf. Sie kommen wieder in diesen vorher erwähnten Saal. Dort ist die Tafel schon bereitet. Und es wird jetzt ein köstlich bereitetes Mahl eingenommen. Cupido flattert wieder herum, fliegt herum und treibt seinen Mutwill. Das habe ich jetzt in der Kurzwiederholung nicht erzählt, dass der auch beim ersten Mal schon, wie sie oben waren, herumgeflattert ist überall und alle geneckt hat irgendwie. Der ist also ganz wichtig. Und es sind also auch eben da der ganz alte König mit der jungen Königin. Es ist dabei der König, der schwarze König mittleren Alters mit der ganz alten Königin und es sind auch die zwei Jungen dabei. Und auffällig ist, sie sind jetzt alle, also diese königlichen Personen sind alle in schneeweiß glänzende Gewänder gehüllt. Und über der Tafel gibt es also eine große goldene Krone, deren Edelsteine so blitzen, dass sie, schreibt Christian Rosenkreuz oder Johann Wallenin und André, wenn man will, so mit Edelsteinen besetzt, dass auch ohne Licht diese Edelsteine den Saal erleuchtet hätten. und nämlich, aber man hat überall trotzdem Lichter aufgestellt und diese Lichter werden entzündet an einem kleinen Lichtlein, das auf einem Altar steht. Dieser Altar, der stand schon am Morgen da, als sie hinaufgebeten wurden. Und jetzt erzähle ich euch, was alles auf diesem Altar draufsteht. Es ist ein ganz kleiner Altar. Und auf diesem Altar steht zuerst einmal ein in schwarzes Samt gehülltes Buch. Das ist das Erste. Neben diesem Buch gibt es einen elfenbeinernen Leuchter mit einem kleinen Lichtlein drauf. Also ein Kerzerl, ein kleines. Das hat aber die Besonderheit, dass das ganz, ganz ruhig brennt, sodass man es gar nicht für eine Kerze gehalten hätte. Es war nur so, am Vormittag, wenn der Cupido, der auch herumfliegt, manchmal so mutwillig hineingeblasen hat, dann hat es ein bisschen geflackert. Aber normal brennt es also ganz ruhig. Dann gibt es eine Sphären- oder Himmelskugel, die sich von selber bewegt. Die dreht sich. Also der Kosmos, ein Bild des Kosmos spielt eine Rolle. Der ganze kosmische Raum, der da ist. Dann gibt es ein kleines Ührlein mit Schlagwerk. Und auf diesem Ührlein mit Schlagwerk gibt es ein kleines kristallenes Rohrbründlein. Also ein Brunnen mit einem Röhrl heraus. Und da läuft heraus blutrotes, klares Wasser. Blutrotes, klares Wasser. Das ist aber noch nicht alles. Dann gibt es noch einen Totenkopf. Der steht auch dabei. Und aus dem einen Auge des Totenkopfes schlüpft eine ganz helle, weiße Schlange heraus. Windet sich um diese ganzen Gegenstände herum und kriecht zum anderen Auge wieder hinein. Und sie ist so lang, dass wenn sie hineinkriecht in das andere, in die andere Augenhöhle, ist der Schwanz noch gar nicht heraus aus der anderen. Also sie ist immer im Kreis da. Und manchmal geht es ganz schnell, besonders dann, wenn der Cupido wieder da ist und Scherz mit ihr treibt und sie zupft irgendwie, dann geht es und sie ist schon wieder durch. Ja, und dieses Lichtlein jetzt, das dient also dazu, alle anderen Kerzen, die jetzt diesen Saal erhellen, anzuzünden. Also die werden alle an diesem einen Licht entzündet. Und es wird dann das Buch gebracht vom Altar und die 9 Auserwählten, also wir erinnern uns, die Auserwählten, die also zugelassen werden zur kümischen Hochzeit, das waren die 7, da waren einmal 7 Könige, die diese Wägung bestanden haben. Am dritten Tag gab es diese Wägung mit 7 Gewichten und von der ganzen versammelten Menge, die da war, haben es nur 7 einmal geschafft. Und der Christian Rosenkreuz war der 8. Und der hat so bravourös geschafft, dass sie dann noch die ganzen Knappen und alle als Gegengewicht angehängt haben und die haben das nicht geschafft, den Christian Rosenkreuz also in die Höhe zu bringen. Also der hat die ganzen Gewichte mehr als aufgewogen. Und darum hat er auch die Gunst erwiesen bekommen, dass er sich einen aus den Gescheiterten auserwählen darf, der auch noch mitgehen darf. Und da hat er eben einen alten König erwählt, der bei der Prüfung nur ganz knapp am 7. am 7. Gewicht gescheitert ist. Also das heißt, es sind die 7, Christian Rosenkreuz der 8. und der ist der 9. Diese 9 Auserwählten sind es und die müssen jetzt einen Art Treueeid unterzeichnen in diesem Büchlein. Also sie werden ihm gefragt, ob sie auch weiterhin zu dem König und zur Königin halten werden. Und einmal nämlich zunächst einmal zu dem alten König. Also der junge König lässt das Buch bringen und lässt also fragen, überhaupt, also ob sie bereit sind, ihm die Treue zu halten. Und natürlich tun sie das und jeder schreibt sich eigenhändig ein in das Buch. Und dann bringt man als nächstes dieses kristallene Springbrünnlein herbei und ein kleines kristallenes Gläschen, aus dem jetzt alle königlichen Personen trinken, und dann wird es auch diesen neuen Auserwählten gereicht. Also sie müssen diesen Schwur unterzeichnen im Buch und sie müssen diesen Trunk des Schweigens zu sich nehmen. Also sie müssen schweigen über das, was passiert. Und dann reichen ihnen alle königlichen Personen die Hand und sagen ihnen so: Ihr werdet uns nimmer wiedersehen. Und zwar, ihr werdet uns nimmer wiedersehen, wenn ihr also nicht euren Schwur haltet, nämlich das ist es. Und sind halt also ganz betroffen und versprechen natürlich alles zu tun. Und dann wird plötzlich ein Glöckchen geläutet. Glöckchen, bim, bim. Und die königlichen Personen erbleichen. Ganz rasch entledigen sie sich der weißen Gewänder und ziehen ganz schwarze Gewänder an. Und sofort wird auch der ganze Saal mit schwarzem Samt ausgeschlagen. Und der Boden, die Wände, die Decke, alles wird mit schwarzem Samt verschlagen. Die Tische werden weggeräumt. Und auch die neuen Auserwählten müssen schwarze Kutten anziehen. Also es ist jetzt schwarz in schwarz. Dann kommt die Jungfrau Alchimia, bringt schwarze Augenbinden, mit denen sie den königlichen Personen die Augen verbindet. Also die sind jetzt schwarz gekleidet, jetzt sind ihnen noch die Augen verbunden. Und jetzt, wo sie nichts mehr sehen, werden schnell von den Dienern 6 Särge herbeigebracht. Wenn der Wein noch aufgestellt, offen stehen sie jetzt da, diese Särge, und dann kommt ein kohlschwarzer langer Mann in den Saal, der ein scharfes Beil in der Hand trägt. Also die Geschichte ist ziemlich schwarz jetzt, alles schwarz in schwarz. So, als erster wurde der alte König auf den Sessel geführt. Und dann wird ihm das Haupt abgeschlagen und in ein schwarzes Tuch gewickelt. Und das Blut, das herausspritzt, wird in einem großen goldenen Pokal aufgefangen. Und das alles wird in den bereitgestellten Sarg gelegt. Der wird dann zugedeckt und beiseite gestellt. Naja, und so geschieht es jetzt der Reihe nach mit den königlichen Personen. Und die neuen Auserwählten glauben jetzt schon bald, ja, sie wird es jetzt auch erwischen oder so. Und passiert aber nicht. Denn sobald die 6 Personen, also die 6 königlichen Personen enthauptet sind, geht der schwarze Mann wieder hinaus oder macht sich auf den Weg, aber ein anderer folgt ihm mit einem anderen Beil und enthauptet auch diesen Mohren jetzt, diesen langen schwarzen Mann, der die königlichen Personen enthauptet hat. Der wird also auch einen Kopf kürzer gemacht. Und dann nimmt man auch sein Haupt mitsamt dem Beil und legt es in eine kleine Truhe. Und Christian Rosenkreuz bemerkt dazu nur kurz: Dies dünkte mich wahrlich eine blutige Hochzeit. Also alle sind natürlich zutiefst betroffen und wissen nicht, was das alles soll. Und einige fangen zu weinen an, einige wollen verzagen, aber die Jungfrau Alkimia spricht jetzt zu ihnen und sagt ihnen Folgendes: Dieser Leben liegt nun in eurer Hand. Und wenn ihr mir folgt, wird aus deren Tod noch viel Leben entstehen. Und dann sagt sie, dann schickt sie sie zum Schlafen gehen. Und wünscht ihnen noch eine gute Nacht. Aber sie müsse jetzt bei den Toten wachen. Naja, sie gehen natürlich jetzt ziemlich betroffen in ihre Quartiere mit jeweils der Knabe, der ihnen dient. Und der erzählt ihm allerlei, der Knabe, also offensichtlich will er ihn auch ein bisschen ablenken von dem ganzen Geschehen und hat offensichtlich die Absicht, dieser Knabe, den Christian Rosenkreuz müde zu machen. Also so, der erzählt ihm so viel, dass der eigentlich einschlafen soll daneben. Aber der Christian Rosenkreuz durchschaut das, dass das seine Absicht ist, und stellt sich zwar schlafend, aber in Wahrheit schläft er eben nicht und in Wahrheit hat er zwar äußerlich die Augen zu, aber innerlich ist er hellwach und eben auch, weil er diesen Anblick der Enthaupteten und diese ganze Situation nicht vergessen kann und das ihn natürlich sehr tief bewegt, was da passiert ist, und dass er auch keinen Reim darauf machen kann, was das alles bedeutet. Und so ist er also im Prinzip die ganze Nacht wach und er hat sein Zimmer, von dort sieht er auf den großen See hinaus. Also hinter dem Schloss gibt es einen großen See, der da ins Weite hinausgeht, und er ist der einzige von den neuen Auserwählten, die den Blick auf diesen See hat. Und Schlag Mitternacht sieht er 7 Schiffe. Nämlich aufmerksam wird er dadurch, dass er zunächst also Licht und Feuerschein und so weiter sieht, nämlich gerade als es 12 Uhr schlägt. Und er macht das Fenster auf und schaut also hinaus, was das wird, und da sieht er eben, dass aus der Ferne diese 7 Schiffe kommen und die sind über und über mit Lichtern bedeckt. Also dieser Lichtschein, dieser Feuerschein, der kommt von den Lichtern, mit denen diese Schiffe ganz übersät sind, und über jedem schwebte eine Flamme zusätzlich. Also das ganze Schiff ist erleuchtet, aber darüber schwebt eine Flamme, die sich hin und her bewegt, sich zuweilen sogar niederließ, so dass ich leicht erkennen konnte, es müssten die Geister der Enthaupteten sein. Also es ist etwas Seelisches, was er da flackern sieht in Wahrheit, und Seelisch-Geistiges, es müssten also die Geister der Enthaupteten sein. Und diese Schiffe trieben nun gemächlich ans Ufer, und jedes hatte nur einen Schiffer. Und kaum sind sie also gelandet am Ufer, sieht er schon, also wie die Jungfrau mit einer Fackel den Schiffen entgegeneilt und dann der Ugmann ihr hinten noch die 6 Särge mit dem Kästlein, in dem das Haupt des Schwarzen drinnen ist. Also der die königlichen Personen hingerichtet hat. Und in jedes der Schiffe kommt jetzt einer der Särge, beziehungsweise im 7. dieses Kästlein. Und als die Särge drinnen sind, werden alle Lichter gelöscht. Und dann herrscht wieder Ruhe. Aber es haben sich in der Zwischenzeit einige hundert Wächter da am Ufer gelagert, die sind also dort bereit. Und die schicken jetzt die Jungfrau wieder ins Schloss zurück, das Schloss wird wieder alles verriegelt und daran erkennt der Christian Rosengarz, dass es heute Nacht nichts weiter passieren wird. Und dann begibt er sich zur Ruhe. Jetzt weiß er also etwas, was die anderen nicht wissen, weil es nur er gesehen hat, und das beruhigt ihn irgendwie offensichtlich. Also jedenfalls kann er jetzt schlafen, allerdings ist er sehr matt und hat natürlich vielfältige Gedanken. Und damit endet der 4. Tag. Also der ist jetzt hochdramatisch. Also das heißt, es geht um eine völlige Erneuerung in Wahrheit der eigenen Seelenkräfte, die müssen sozusagen durch den Tod durchgehen, um erneuert zu werden. Die müssen ganz, ganz neu werden. Es hat sich ja schon angekündigt, am Vormittag, als er zum Beispiel dieses junge Königspaar beschrieben hat, sie waren schön anzusehen, aber nicht so schön, wie ich erwartet hatte. Doch das musste so sein. Also diese Seelenkräfte sind zwar schon sehr gereift, aber keineswegs makellos. Also, weil sonst bräuchte sie das ganze Werk ja nicht abspielen. Also das heißt, da muss etwas geläutert noch werden. Und das passiert also eben dadurch, und zwar wovon muss es geläutert werden? Das ist jetzt die Frage. Es steht ja eigentlich drinnen. Was wird denn gemacht mit ihnen? Jetzt einmal. Sie werden geköpft. Sie werden geköpft. Was haben wir denn da oben?
Schädelstätte,
genau. Schädelstätte, das ist der Todespol eigentlich bei uns. Nicht wahr? Das ist das Hirnkastel und so. Das ist ja nicht umsonst, heißt das Schädelstätte. Da stirbt sowohl das Leben als auch das Seelische ab, da oben. Und darum wird es zu diesem, was wir eben im Bewusstsein haben, ist das abgestorbene Bild. Selbst wenn wir Gedanken haben, normalerweise, so wie wir es im Alltag kaum sind, ist das ein erstorbenes Denken. Das ist tot. Das ist in einem festen Begriff erstorben, normalerweise. Heute überhaupt, also die ganze Wissenschaft ist eine Ansammlung von erstorbenen Begriffen irgendwo. Und das ist genau das Erkenntnisvermögen, das man es in der Alchemie nicht brauchen kann. Mit dem ganzen fertigen Wissen, das man haben, mit dem man durch Logik kombinieren kann, das ist alles nicht zu brauchen. Also mit dem hängt es auf jeden Fall zusammen. Und zweitens hängt ja damit zusammen, dass diese Kräfte nämlich ja wirklich schuld daran sind, dass wir sterblich sind letztlich. Das sind die Todeskräfte, die führen uns zum Tode. Also das sind die Kräfte, die dem Leben entgegenarbeiten. Die sind zwar notwendig, wie wir es am Anfang gesagt haben, dass das Bewusstsein entsteht, das hängt damit zusammen. Das sind diese arimanischen Kräfte, das sind diese elektrischen Kräfte, die uns herrschen, das ist das Nervensystem in uns letztlich. Das bringt den Tod überhaupt, also da von oben ausgehend. Das strahlt eigentlich den Tod in den ganzen Organismus hinein. Das geht von da oben aus. Das ist die Schädelstätte, die wir täglich mit uns herumtragen. Also mit jedem Gedanken ist ein kleines Golgatha im Grunde verbunden. Weil ein wirklich geistig-schöpferisches, woher kommt denn das? Es kommt letztlich aus der Christuswesenheit. Jeder Gedanke, den wir haben können, kommt von dort. Aber so erlebt man nicht, sondern er stirbt da oben. Und erst wenn er gestorben ist, dann erscheint er in unserem Bewusstsein als Gedanke. Und da ist also gerade das draußen eigentlich, was, um was es eigentlich geht. Wir haben also nur den Leichnam. Und das Werk der Alchemisten oder das Werk der Rosenkreuzer besteht im Wesentlichen, im Kern daran, dieses, was da abstirbt, wieder zu beleben, mit neuem Leben zu erfüllen und dann eben in einem Zustand zu halten, wo dieses Leben erhalten bleibt. Also das heißt, ein Bewusstsein zu erringen, das nicht dieser Todeskräfte bedarf, sondern das auch bewusst bleiben kann dort, wo die Lebenskräfte da sind. Das ist nämlich unser Problem. So wie wir normalerweise heute als Menschen unserer Zeit sind, verlieren wir sofort das Bewusstsein, wenn der Lebensprozess stärker wird. Dort, wo unsere ganzen Lebensorgane sind, da spüren wir normalerweise zum Glück nichts. Wir fangen erst an, was zu spüren, wenn eine gewisse Störung drinnen vorliegt, dann fängt es vielleicht an zu wehtun oder irgendwas. Aber normalerweise, Gott sei Dank, spüren wir nichts davon, wir werden es gar nicht aushalten. Also der Steiner sagt, unser Bewusstsein ist noch so klein, dass wenn wir das alles, was da im Körper passiert, wir die bewusst erleben müssen, wir müssten vor Schmerz aufbrüllen. Und der Schmerz entsteht dadurch, dass das einfach unser Bewusstsein sprengt. Das ist so eine Fülle, die da käme, die wir nicht bewältigen können. Das Schmerz ist eigentlich, entsteht dadurch, dass zu viel Bewusstsein da ist. Eine Bewusstseinsmenge, die wir nicht mehr bewältigen können, wo wir uns verlieren drinnen und das mit uns macht, was es will sozusagen, dass wir nicht mehr überschauen können. Und da oben wird so gründlich abgetötet, dass da nur mehr ein ganz leiser Schmerz eigentlich überbleibt. Aber trotzdem ist ein bisschen Schmerz bleibt auch dabei. Und trotzdem, um Alchemist zu werden, um Rosenkreuzer zu werden, muss ich auf eine andere Bewusstseinsebene kommen, auf eine Bewusstseinsebene, wo ich eben in diesem Lebendigen auch bewusst bleibe. Das heißt, wo ich das Geistige nicht abtöten muss, um es erleben zu können. Und dazu muss ich das Bewusstsein entsprechend verstärken. Und das ist die Aufgabe jetzt, die sie haben. Und wenn sie gelingt, dann strömt da Leben herunter, bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, das heißt, das sind Auferstehungskräfte letztlich, weil dann wirkt der Christusimpuls und wird nicht abgetötet in uns, sondern dann kann er leben in uns. Ohne, dass wir unser Ich-Bewusstsein nämlich verlieren. Das ist der Punkt. Also dieses Abtöten, das durch den Ariman bewirkt wird, ist deshalb notwendig, weil wir anderes als dieses abgetötete arimanische Bewusstsein einfach nur nicht aushalten im Durchschnitt. Und eine Stufe weiter können wir nur durch entsprechende geistige Übung kommen. Also dann kommt man zu einer wirklich bewussten Imagination. Weiter zu einer Inspiration und so fort. Aber also Imagination insbesondere beruht darauf, dass wir jetzt wirklich bewusst werden im Ätherleib. Da brauchen wir im Ätherleib auf. Jetzt brauchen wir das physische Gehirn, die physischen Sinnesorgane, um überhaupt Bewusstsein zu haben. Wir brauchen überhaupt den physischen Körper als Bewusstseinsorgan. Also zum Beispiel, es gibt den Lebenssinn, Lebens- oder Schmerzsinn. Der Lebenssinn im Normalfall gibt uns eine ganz, wenn wir frisch und gesund sind, ein ganz unterschwelliges, dumpfes, sagen wir mal, Wohlbehagen. Dadurch spüren wir unseren Körper. Das ist die Grundlage für unser Tagesbewusstsein. Wenn wir das nicht hätten, würden uns die ganzen Sinne und das nichts nützen. Das gibt uns einmal sozusagen das Tragegerüst irgendwo. Wenn jetzt irgendwo uns was wehtut, wird das Bewusstsein stärker für das Leibliche. Kann dann auch zu stark natürlich werden. Weil wenn es zu stark wird, dann müssen wir uns wieder ganz auf den Leib konzentrieren und dann kriegen wir auch nicht mit, was um uns herum passiert. Also auf diese Balance kommt es. Also, aber manchmal ist es auch notwendig. Also es ist für das Ich-Bewusstsein natürlich ein unheimlicher Schub, wenn das jetzt ganz mit dem sich auseinandersetzen muss. Wenn da also der Lebenssinn, der Schmerzsinn mit dem fertig werden muss. Das ist ein sehr starkes Erwachen und das ist ein starkes Training fürs Ich-Bewusstsein. Also ist natürlich nicht angenehm, aber es hat oft einen Grund, warum man das durchmachen muss. Und wenn man dann eben so weit ist, dass man im Ätherischen bewusst werden kann, wenn man also diese Hermeskräfte auch eben in sich rege machen kann, dann kommt im Endeffekt, wie es die Jungfrau prophezeit, am Ende mehr Leben heraus als Tod. Also es, und das geht Richtung letztlich bis zur Auferstehung hin. Das ist die ferne Perspektive. Ohne das Ich-Bewusstsein dabei zu verlieren. Aber dazu muss ich einmal diese Todeskräfte loswerden. Das drückt sie im Prinzip aus in dem Bild des Köpfens irgendwo. Das nur so als Hinweis in die Richtung. Weil ich habe gesagt, ich will nicht zu viel erklären, aber hier und da ein bisschen, dass es nicht ganz so rätselhaft bleibt, ein bisschen Anregung, ein Hinweis dazu. Und betrifft uns als Anthroposophen sowieso sehr stark, weil wir auch ja im Grunde immer wieder Tag für Tag lernen müssen, Anthroposophie nicht mit dem normalen Verstandesbewusstsein zu erfassen, sondern in dieses Lebendige hineinzukommen. Und trotzdem aber ganz bewusst sein, nicht nur schwelgen von irgendwas, so, ja, Verstand will ich eh nicht, aber ich lebe in irgendeinem Gefühl, das wie schön die geistige Welt ist. Das hat für die geistige Welt null Bedeutung, das ist luziferisch. Also es hat schon eine Bedeutung für die geistige Welt, aber keine besonders förderliche. Also das heißt, wir dürfen uns nicht in dieser Schwärmerei verlieren, die uns zwar löst von diesen Todeskräften ein bisschen, aber nicht wach genug hineinkommen lässt in die geistige Welt. Wir müssen uns aber andererseits eben auch lösen von diesen arimanischen Todeskräften und trotzdem bewusst bleiben. Also das, was wir daran gelernt haben, an diesen arimanischen Kräften mitnehmen, aber ohne den Ariman jetzt. Den können wir da nicht brauchen. Also das ist eine ganz zentrale Aufgabe und es ist unheimlich schwierig, weil jetzt liest man so ein Buch von Steiner und dann sagt man sich, ja, verstehe ich das oder verstehe ich das nicht oder wie soll ich das verstehen? Da bin ich eigentlich ja in Wahrheit schon fast am Holzweg, weil ums Verstehen geht es nicht. Ich soll durch das, was da gesagt wird, die Imaginationen letztlich schauen. In Wahrheit soll sie schauen. Oder ich soll zumindest im reinen Denken einen Eindruck davon bekommen. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, aha, logisch, aha, so funktioniert das. Das ist zu wenig.
Diese Art von Denken wird ja wirklich wunderbar beschrieben bei dieser Samenkornmeditation.
Genau.
Da kommt man in dieses Denken hinein.
Genau.
Und
um das geht's. Um das geht's, ja.
Samenkorn. Korn, nicht? Und dann wie es wächst und die Blätter platt und glatt und so weiter.
Richtig.
Und dann die Blüte richtig. Und wieder zum Samenkorn und wieder in die Erde.
Richtig, ja? Richtig.
Also da kommt man in
ja.
dieses Denken wunderschön.
Ja, ja, absolut. Absolut. Also die ganzen viele Übungen gibt es, so die Gedankenkontrollübung und so fängt auch schon damit an. Weil da geht es auch nicht darum, dass ich jetzt irgendeinen logischen Gedanken und das geht es gar nicht. Es geht darum, dass ich die Kraft sammle, einen Gedanken festzuhalten eigentlich. Es ist gar nicht da der Inhalt das Wichtige, sondern das Festhalten. Die Willenskraft, die ich aufwende, um den Gedanken zu halten, sozusagen ihn dadurch immer gegenwärtiger zu haben, das ist das Wesentliche. Und am besten vielleicht noch ein ganz bescheidener Ding, was ganz fad ist, was so gar nicht spirituell anregend ist, sondern jetzt schauen wir, ein Kieselstein oder eine Büroklammer. Oder ich denke, heute eine Büroklammer im Bewusstsein fest. Das ist als Gedankenkontrolle eigentlich unheimlich schwierig, solche Dinge, die so belanglos sind, was man vielleicht gar nicht viel darüber zu denken gibt. Und jetzt bleib aber in Gedanken nur dort. Die Büroklammer ist solche, ist wurscht. Die ist nur das Mittel zum Zweck sozusagen. Aber die Kraft, die ich aufwende, um das festzuhalten, dann bin ich völlig vom Verstandesdenken weg. Dann bin ich nämlich im Denkwillen drinnen in Wahrheit. Ich komme schon durch die Gedankenkontrollübung in den Denkwillen hinein und dann tue ich es in der nächsten Nebenübung mit der Willensübung verstärken noch. Also Willensübung heißt, ich nehme mir vor, jeden Tag zu einer bestimmten Zeit was ganz Bestimmtes zu machen. Das heißt, ich nehme um 12 Uhr mittags die Brille, setze sie ab und setze sie wieder auf. Eine völlig sinnlose Sache eigentlich äußerlich gesehen. Und es geht darum, am besten was Sinnloses zu machen, also was nicht sich aus der Notwendigkeit des Tages ergibt, weil dann ist es leicht. Ich kann zum Beispiel sagen, naja, ich gieße jeden Tag zum Mittag meine Blumen. Dann ist das nicht so wirksam, ist zwar für die Blumen ist schon gut und wirksam, wenn ich nicht zu viel reinschütte, aber als Willensübung ist es nicht so wirksam, weil ich fast gezwungen bin, das zu machen. Da leitet mich der Tagesverlauf schon an dazu, dass es du. Also das Schwierige ist, was zu machen, für das es eigentlich keinen Grund gibt, keinen äußeren, sondern dass ich ganz nur aus eigenem Willen tue. Dann komme ich nämlich wirklich an diese eigentlichen Lebenskräfte heran, die real wirken. Weil sonst habe ich nur die Vorstellung, was wir an Gedanken haben, sind ja nur, das ist ja nichts eigentlich, das ist ein reines Bild, das ist ein Abziehbild im Grunde, das hat keine Kraft, weil der Gedanke tut normalerweise in uns nicht wirklich was. Wenn ich die Willenskraft hineinsetze, dann komme ich erst an die geistige Realität heran, die dahinter steckt. Und um das geht es, sich mit der zu verbinden. Also darum geht es hier. Und dazu muss ich durch eine vollkommene Erneuerung gehen. Das heißt, ich muss dieses ganze Kopfwissen, das ich habe, einmal weg. Das heißt ja nicht, dass ich es nicht später wiederholen kann. Wir brauchen es ja, natürlich. Aber der Punkt ist nur, in dem Moment, wo ich was Geistiges erkennen will, muss das komplett draußen sein. Das heißt, je mehr ein Mensch gebildet ist und Wissen mit sich herumträgt, umso schwieriger wird das im Grunde, weil das immer in den Vordergrund drängt. Da fange ich an, was zu erleben und dann fällt mir, ja, da habe ich eh das gelesen drüber. Und ist schon aus, ist schon vorbei. Hast keine unbefangene Beobachtung mehr, sondern denkst du schon, der Steiner hat das darüber gesagt, weiß ich schon. Anstatt dass du das erlebst, im Denken von mir aus. Also das ist die große Kluft, weil wir müssen denken, mit der Anthroposophie stehen wir in Wahrheit an der Zeitenwende, dass aus unserem Bewusstseinszeitalter endlich einmal der eigentliche Kulturimpuls herauskommt. So wie etwa in der griechisch-lateinischen Zeit, es hat einmal angefangen, 47 vor Christus, tut sich schon ein bisschen was, aber dann kommt etwa im 4., 5. Jahrhundert, vielleicht 6. Jahrhundert vor Christus, fängt die Philosophie plötzlich an. Und das löst das mythologische Denken, das es vorher gab, ab. Das mythologische Denken war noch eine letzte Erinnerung, das kann man mal sagen, an die Hellsichtigkeit. Es gab sicher auch noch einige, so wie der Homer, da war es der blinde Seher, das heißt, er hat geistig gesehen, der hatte noch einige Eingebungen und einige Imaginationen, die Mehrzahl eh schon immer, weil das Kali-Yuga hat ja begonnen schon zu Beginn oder vor Beginn sogar der ägyptischen Epoche, also das finstere Zeitalter, wo eine Mehrheit der Menschheit nicht mehr Imaginationen von Natur aus erlebt hat. Also das heißt, dann kommt das mythologische Zeitalter, die ganzen Mythen der Ägypter oder der Griechen und was so immer ist, das ist das Zeitalter, wo man sich aber noch erinnert und die Erzählungen noch da sind, wie war denn das damals, als man die geistige Welt erlebt hat. Und jetzt bei den Griechen kommt dann die Philosophie, jetzt wird die Mythologie auch noch rausgeschmissen. Also Platon, Aristoteles und so weiter, Sokrates namentlich. Da ist es weg und man denkt selber darüber nach, wie die Welt funktionieren könnte. Das heißt, eigentlich in völliger Finsternis, in völliger geistiger Finsternis im Grunde, fängt jetzt das kleine Ich da an, na, wie könnte das sein, dass die Welt funktioniert? Man weiß zwar noch die Überlieferungen, man erlebt es aber selber im Wesentlichen nicht mehr, aber wie könnte das wirklich sein? Also es fängt ein spekulatives Denken an, das nur sehr bedingt in der Wirklichkeit wurzelt. Und das wird jetzt bis in unsere Zeit heute im Grunde immer stärker. Daher haben wir unheimlich viel Illusionen heute über die Welt. Wir denken unheimlich viel, wir sind unheimlich gescheit, aber wir kommen nicht an die Wirklichkeit heran. Und Anthroposophie wäre die Wende jetzt wieder zu einem neuen, aber ganz bewussten geistigen Erleben, im Denken von mir aus zunächst, muss nicht gleich volle Hellsichtigkeit oder das so sein, aber ein Denken zu erleben, wo ich die Dinge anschaue und dann kommt ins Denken herein eine Intuition, die nicht darauf beruht, dass ich habe 10 Lehrbücher studiert und noch 20 Artikel dazu und jetzt leite ich ab, wie das sein könnte, sondern ich schaue es an und es kommt etwas, es spricht etwas in Gedankensprache zu mir, das die richtige Anregung gibt. Kommt schon immer wieder herein, also gerade auch in der Wissenschaft, die eigentlichen Fortschritte, wo ein neuer Impuls reinkommt, kommen eigentlich immer so. Wurscht, auch bei so Leuten wie Isaac Newton zum Beispiel. Wir wissen, Goethe hat wegen der Farbenlehre und so, hat das total abgelehnt, aber das heißt ja nicht, dass nicht durch den Newton trotzdem auch was hereingekommen ist, was hereinkommen müsste. Viele andere, Galileo Galilei, ich meine, über den der Rudolf Steiner sehr, sehr oft spricht. Und die haben schon was Neues für unsere Zeit heute hereingebracht. Das ist einmal ganz auf Sinnliche gerichtet, das ist schon richtig. Aber das ist eben, die Bewusstseinsseele hat zwei Seiten und beide müssen ausgebildet werden. Weil es wäre ganz fatal, wenn ich nur Bewusstsein fürs Geistige hätte und als Traumwandler gegenüber dem Physischen herumgehe. Das wäre völlig unchristlich. Weil das heißt dann nur, die äußere Welt interessiert mich nicht. Dann gehe zurück in die vorchristlich-luziferische Zeit mehr hinein. Also wir brauchen das volle, klare Bewusstsein auch eben für die äußere Welt. Und daher ist ein Teil des Neuen, was gekommen ist, ist die Naturwissenschaft, die wirklich bewusst hinausschaut und bewusst nachdenkt über die Dinge, allerdings halt noch leider mit den alten Kräften, die aus der Antike kommen, also mit dem philosophischen Denken im Grunde der Griechen. Es ist natürlich modifiziert und verfeinert, aber im Grunde gehen wir noch immer hausieren und haben genau dieselben Probleme, die schon die alten Griechen hatten damit. Also zum Beispiel in der Gehirnforschung oder so haben wir halt, reden sie immer noch über das Leib-Seele-Problem. Wie kann das sein? Ja, wenn es überhaupt eine Seele gibt, jetzt geht man schon aus, wir sind Materialisten, also Seele gibt es eh nicht. Ja, blöd ist nur, Bewusstsein gibt es trotzdem. Wie funktioniert das? Das kann ich mir materiell irgendwie nicht erklären. Also rätselt man, wie kann das passieren? Naja, es sind Gehirnvorgänge. Ja, aber bitte, wieso soll ein Gehirnvorgang Bewusstsein erzeugen? Und außerdem hat noch kein Mensch irgendwo mitgekriegt, dass er da irgendwo ein Bewusstsein spürt. Bewusstsein, seid ihr mir, die da sitzen, oder vielleicht habe ich ein Bewusstsein, wenn ich innerlich in mir was denke, aber da irgendwo im Hirnkastel spüre ich gar nichts. Im Gegenteil, das Hirnkastel ist völlig schmerzunempfindlich, da kann ich herumbiksen, wenn man das aufmacht und das Hirn spürt nichts. Also das Hirn ist gerade das Unbewussteste, was es gibt diesbezüglich. Rätsel über Rätsel. Also das heißt, dort wo der Übergang zum Bewusstsein, zum Astralischen, zum Geistigen ist, da schwimmen sie. Sie kennen bis zu einem gewissen Grad das Äußere, so wie man es halt von außen beschreiben kann und im Zusammenhang sehen kann. Aber dann ist es aus. Und damit erkennen sie auch nicht einmal das Äußere ganz, weil in Wahrheit gehört das Seelische und Geistige überall, auch in der Welt draußen, auch in den materiellen Dingen irgendwo gestaltend dazugehört. Also das heißt, vollständig ist das Ganze erst, wenn die gleiche Bewusstheit, die nach außen in die Sinneswelt geht, zum Geistigen auch geht. Und ersetzt dieses spekulative Denken. Das ist nämlich der erste Schritt, dass statt dieses spekulativen Denkens, also gut, ich studiere alle alten Philosophen, ich studiere alle, was die Naturwissenschaftler gesagt haben, und dann denke ich mir meine eigene Variante aus. Die ist vielleicht neu. Vielleicht. Ja, neu ist sie dann, wenn eine Intuition hereinkommt. Wenn ein Gedanke da ist, den nicht ich jetzt geformt habe als kleiner Mensch mit meinem Wissen, sondern den ich empfangen, den ich wahrgenommen habe. Und der ganz klar ist. Ich meine, die Einsteinsche Formel oder so ist so zustande gekommen. Das ist ein Splitter, der da ist. Und man sieht, wie lebensbestimmend das war. Die Idee ist beim Einstein schon also ab dem 16. Lebensjahr herum gegeistert irgendwo. Also zumindest die Vorstufe. Es hat angefangen, dass er sich vorgestellt hat, wie ist das, wenn ich auf einen Lichtstrahl reite? Wie ist das? Wie kann das sein? Und aus dem ist er zu seinen Ideen gekommen. Und die Formel ist letztlich nicht wirklich abgeleitet, sondern sie ist hingeschrieben. Das heißt, das, was er intuitiv erlebt hat, ist eigentlich nur in die Formel übersetzt. Und nachher hat er dann sozusagen das Ergebnis, das er schon gehabt hat, nachvollzogen, wie man das herleiten könnte und was man damit machen kann. Aber da ist das Ergebnis schon festgestanden, im Grunde. Und weil er dieses Bild so klar hatte, hat er es schneller gelöst als die guten Mathematiker. Er war nämlich selber nur so ein durchschnittlicher Mathematiker. Er hat eigentlich gar nicht das mathematische Handwerkszeug gehabt, um das auszurechnen, was er da als Bild hatte. Dann hat er überall herumgefragt, haben sie ihm halt Tipps gegeben und mit dem hat er so recht oder schlechtes dann abgeleitet, auch weil du kannst ja nicht einfach eine Formel hinschreiben und in eine Veröffentlichung und sagen, Herrschaften, das ist es. Und werden sagen, na, wie kommen sie darauf? Ja, die Intuition kann ja nicht so sagen, ja, ich weiß es. Aber das wird auch niemand interessieren. Also muss man es irgendwie herleiten und das musste er halt dann mühsam machen. Und war aber schneller als die besten Mathematiker dann. Da gab es den David Hilbert, großer Mathematiker, der hat diese ganzen Formalismen entwickelt, um beliebige Räume berechnen zu können, was die tun. Und trotzdem war der Einstein 3 Tage schneller. Weil sie haben zum Schluss haben schon ein Wetterrennen dann gemacht, also wer schneller das zusammenbringt. Und 3 Tage war er schneller, weil er das klare Bild eigentlich vor sich hatte. Und gewusst hat nämlich, warum das ist. Ich meine, für den Hilbert, der sagt, bitte schreibt mir die Formel da her und eigentlich verstehe ich nicht, warum. Also der hat nur eins mathematisch halt formal damit gearbeitet und der Einstein hat das Bild aber vor sich gehabt. Und das Bild war, der Raum hängt zusammen mit den Dingen, die drinnen sind, nämlich der große Weltraum. Jetzt bei unserem Zimmer, da ist das nicht so wichtig, aber und der Raum ändert sich als Ganzes mit dem, was drinnen ist. Der ist nicht nur ein großer Behälter, in dem sich etwas abspielt, sondern die Dinge und der Raum sind untrennbar miteinander verknüpft. Und die Zeit auch, die spielt auch eine Rolle. Und der Raum verändert sich, wenn schwerere, größere Dinge drinnen sind. Das Bild hat er gehabt. Und die Zeit verändert sich. Wenn schwere Dinge drinnen sind, geht die Zeit langsamer. Je schwerer, so langsamer geht die Zeit. Das kann man halt alles messen. Es gibt Atomuhren, die sind so gut. Wenn ich 2 so Atomuhren habe, eine stehe auf dem Boden, eine stehe auf dem Tisch, nach einiger Zeit sind sie asynchron. Weil die unten, die etwas näher dem Schwerezentrum ist, also die Schwere wirkt da stärker, etwas langsamer geht. Das sind irgendwo Kommastellen hinten, ganz wenig. Das ist für das praktische Leben nicht wirklich bedeutend, aber man kann es messen.
Ja, warum ist man da nicht die Materie, also die Bewegungen in der Uhr, eigentlich, dann ist man ja die Materie.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ganz richtig. Ganz richtig. Es ist eben auch noch nicht der letzte Schritt, weil Raum und Zeit selber noch nicht die eigentliche Realität sind, sondern es ist ein Maß für gewisse Dinge, die sie da tun. Also da geht man noch weiter. Aber heute gibt es schon Entwürfe, zum Beispiel die Schleifenquantengravitation. Da ist Raum und Zeit, kommt nicht mehr vor, brauche ich nicht. Sind abgeleitete Erscheinungen, aber nicht was Grundlegendes. Der Newton ist noch ausgegangen, den Raum und die Zeit, die gibt es seit Ewigkeit und der Raum ist unendlich groß. Brauche ich nichts mehr fragen. Und in dem spielt sich was ab. Beim Einstein ist zumindest nicht der Raum verändert sich mit dem, was sich drin abspielt und auch die Zeit verändert sich. Und heute sind wir schon so weit, dass Raum und Zeit eigentlich im Grunde nur eine Erscheinung sind, aber nichts Grundlegendes.
Gut, aber was ist jetzt mit diesen Experimenten mit der Uhr, also in der Schwerelosigkeit? Da müsste der dann rasen eigentlich.
Naja, vergleichsweise ja. Also, nur die Zeitunterschiede sind wahnsinnig klein. Also das sind, ich kann es jetzt nicht wirklich genau sagen, aber das sind Millionstel oder Milliardstel Sekundenbruchteile, um die der Unterschied da ist. Es gibt heute halt so präzise Uhren, die das feststellen können. Die gab es zu Einsteins Zeiten nicht, muss man dazu sagen. Zu seinen Zeiten war das unmessbar. Also erst Jahrzehnte später hat man dann festgestellt, aha, ja, tatsächlich stimmt, und zwar auch genau in der Größenordnung, die seine Gleichungen voraussagen. Aber das fürs praktische Leben hat das null Bedeutung natürlich.
Ich denke mir gerade, wenn es eine Kraft gibt, die das Wachstum verzögert oder hindert, dann muss es ja auch eine Kraft geben, die die Zeit daran hindert, also zurückhält, kann man sich das vorstellen. Oder?
Naja, also, wenn man jetzt dem Einstein folgt, wäre es, und das hat auch etwas für sich. Der Zeit entgegenwirkt die Schwere. Die Schwere hemmt die Zeit, also lässt die Zeit stehen. Das heißt, sie verzögert dadurch die Entwicklung, sie friert ein. In dem Fall heißt Zeitverzögerung, heißt, das geht zurück. Immer langsamer, immer langsamer. Das heißt, jede Entwicklung wird immer langsamer, wird immer langsamer. Es kommt immer mehr ein Erstarren hinein. Und da ist das alemannische Element drinnen. Das friert es dann fest. Das heißt, die Blüte wächst, wächst und jetzt wird es sie einfrieren. Dann ist keine Blüte eigentlich mehr. Nur die Pflanze ist nur die Pflanze, dadurch, dass das ganze Wachstum da ist, aus dem Samenkorn heraus, Blatt für Blatt, hinauf die Kelchblätter, Blumenblätter, Blütenblätter, drinnen Samenfäden, die Frucht, die reift, und aber auch dann wieder das Verwelken des Ganzen. Also Entwicklung aufsteigend bis zu einem gewissen Höhepunkt und dann auch wieder der Verfall, der passiert. Aber wenn dieses alemannische Element hineinkomme, würde das sozusagen zur Statue werden, zu einem starren Punkt, irgendwo in der Bewegung festgefroren. Und im Grunde hängt das eben mit den Schwerekräften zusammen. Die sind Ausdruck dieser alemannischen Kräfte auch unter anderem. Nicht nur die elektrischen Kräfte, sondern auch die Schwerekräfte eben. Das bei allen Spitalen, also bei allen diesen Naturkräften, diesen Zentralkräften, also das heißt, das ist die Schwerkraft, das sind die elektrischen Kräfte, das sind die magnetischen Kräfte, das sind die Kernkräfte, von denen man ein bisschen was bei der Atomtechnik freisetzt. Da gibt es also die schwache und die starke Kernkraft. Also gibt es zwei Varianten noch davon. Es sind alles alemannisierte Kräfte. Sind eigentlich geistige Kräfte, aber alemannisierte geistige Kräfte. Und die sorgen dafür, aber wir brauchen sie, dass es auch einen toten Stoff geben kann, einen halbwegs toten, der sich nicht rührt. Weil wir waren wahrscheinlich nicht froh, wenn der Schreibtisch jetzt ununterbrochen wachsen und sie verändern das, dann wäre vielleicht sehr hübsch, aber als Schreibtisch könnte man nicht brauchen. Er hat es mal getan, zumindest das Ausgangsmaterial, aber dann ist es fast erstarrt. Wobei Holz ist ja, aber selbst wenn es abgeschnitten und scheinbar tot ist, ist immer noch ein gewisses Leben drin. Ein gewisses Ding tut sich immer noch. Der letzte Rest, aber es ist halt schon sehr alemannisiert. Und
aber auf der anderen Seite, man nützt auch, der Wanderer Mensch ist ja unwahrscheinlich, was der alles entdeckt und nützt.
Ja, absolut.
Halt so da. Man nützt zum Beispiel bei einer künstlichen Befruchtung. Da geben die Ärzte, es ist jetzt natürlich ein ganz anderes, es ist nicht das Rechnerische, aber die Ärzte, damit man der Frau dieses Praktik, also was das Ei also herausnehmen muss und so, ist ja fürchterliche,
ich
weiß nicht, ob ich selber nie erlebt, aber es soll fürchterlich, also unangenehm
sein.
Und dann gibt man befruchtete Eier, sicherheitshalber, gleich in den Eisschrank, tiefkühl. Und dann, das kann sein nach 2 Monaten, 3 Monaten, nimmt man so ein Ei und setzt ein, wenn das erste nicht funktioniert
hat.
Und es wird wirklich wieder zu leben.
Das
ist etwas, was man sich eigentlich nicht vorstellt.
Da wird auch genau das gemacht. Also der Lebensprozess wird so verlangsamt eigentlich. Aber eben doch nicht ganz bis zum Ende geführt, weil dann wird die Zerstörung da, dann wäre es kein Leben mehr, weil wird so verlangsamt, dass das einfach lange, lange Zeit in dem gekühlten Zustand immer noch lebensfähig bleibt, wenn man es wieder auftaut.
Das ist unwahrscheinlich.
Ja.
Und dadurch können wirklich. Also sind schon etliche Menschen, also
absolut. Absolut, Aber dieses Kältephänomen, das ist immer der Alemann. Das ist also, das geht durch die Kälte, das geht offensichtlich durch die Schwerkraft, die hat was damit zu tun. Also alle diese diese Kräfte, da steckt sehr stark der Ahriman mit dahinter, ja, zumindest.
Ja, 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 ja. Und aber letztendlich hilft er
da. Letztendlich hilft er, ja, ja, genau.
Das ist ja unwahrscheinlich. Und aber jetzt unter welchen
Bedingungen?
Ja, ja, unter schauen,
genau.
Also, dass er die Verbindung nicht verliert zu diesem Menschen.
Ja, ja, richtig, ja, ja,
ja.
Aber wir müssen eben schauen, dass wir es so richtig einsetzen. Das ja. ist, und um das geht es also irgendwo da in der ganzen Geschichte. Und eben mit diesen, also vor allem diese Auseinandersetzung mit den alemannischen Mächten, das ist ja jetzt da deutlich, mit den Köpfen, mit dem Rollen.
Aber die haben vorher dieses klare, rote,
ja, genau.
Wasser getrunken.
Genau, genau, das blutrote, klare Wasser.
Blutrotes,
klares Wasser. Blutrotes, klares Wasser.
Das ist interessant, ja.
Ja. Also da ist das schwarze Buch gewesen, wo sie sich eintragen haben müssen. Da ist der Leuchter mit den Kerzen. Ja. Dann war diese Himmelskugel oder Himmelssphäre, die sich selber dreht. Das ist wichtig. Eine Uhr mit Schlagwerk. Also, da, also das eine ist der ganze Kosmos, der eine Rolle spielt. Da hängt es mit der Zeit offensichtlich, mit dem Rhythmus irgendwie zusammen. Da drauf steht das Brünnlein mit dem klar, blutroten, klaren Wasser. Und dann gab es halt noch den Totenkopf, also die Schädelstätte mit der Schlange, die immer bei einem Auge raus und beim anderen rein. Und so, dass sie nie ganz rauskommt sozusagen. Also wenn es bei einem rauskommt, ist es schon beim anderen Loch wieder drinnen. Also das ist die Schlange auch, die sich da irgendwie in den Schwanz beißt. Das ist ein ganz starkes Bild eigentlich.
Ja.
Also das ist ein wesentliches Bild, das man einfach einmal mittragen soll. Und die ringelt sich also um diese ganzen anderen Utensilien herum, also die umfasst das alles. Das ist ganz wesentlich. Naja, in diesem Sinne werden wir das nächste Mal den fünften Tag angehen. Jetzt kommt die Schwerarbeit nämlich erst die eigentliche. Jetzt ist einmal rüber ab, sozusagen. Also Kopf ab. Und jetzt fängt die eigentliche Arbeit an. Also das war jetzt die Vorbereitung, dass wir eben wirklich dieses ganze Kopfwissen einmal ablegen.
Das kommt ja auch beim Mysteriendrama so raus. Ne? Diese tollen, der Herr Professor, der Herr Doktor,
ja,
der
ja, genau.
Weltsans, sie kennen sich überhaupt nicht aus.
Ja, ja, genau.
Also das ist
ja, ja.
Das Bild.
Ja, 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 ist ja klar.
Werden so verehrt, ne? Wird
ja
auch ausgesprochen. Ja. Aber dann in der geistigen Welt haben sie nichts, was sie mitbringen können.
Ja.
Keine Früchte.
Ja, ne? Genau. Genau.
Kommt eh im ersten Drama wieder so schön.
Ja, ja, genau. Steht uns bevor.
Freilich ist der Mensch schon. Du machst dich ja ruhig und